Mensch, wer hätte das gedacht? Schon wieder sind 2 Wochen rum und hier ist wieder Tacheles. Der Kollege Röper wartet schon ganz sehnsüchtig in St. Peterburg. Peterburg? Petersburg heißt es eigentlich. Genau, St. Petersburg ist die Stadt. Und wir sprechen natürlich über die Entwicklungen, die es gab im Iran. Da gab es ja irgendein Flugzeug, das vom Himmel gefallen ist. Und wir erinnern auch an ein anderes Flugzeug, das schon vor ein paar Jahren vom Himmel geholt worden ist. Nämlich es gibt Neuigkeiten zum Untersuchungsausschuss von MH17. Und natürlich wollen wir uns noch anschauen, was genau. Stimmt, wie ist es denn eigentlich mit dem Leben in Russland? All das gibt's jetzt hier bei der 9. Ausgabe von Tacheles. Ich wünsche viel Spaß. Ja, es ist wieder soweit. Thomas, ich freue mich, dass wir uns wieder getroffen haben hier. Wie ist es denn bei euch? Sitzt ihr auch im Backofen, so die Frage vorweg nach dem Wetter immer. Wie ist es in St. Petersburg?
Angenehme 20 Grad, fantastisch und sonnig. Noch heute ein bisschen bewölkt, aber sonst gut. Übrigens hast du recht, es heißt St. Peterburg, aber auf Russisch.
Ah, okay. Ja, dann ist das S nur bei uns drin. Dann war es gar
Das
nicht
S
so
ist nur bei
falsch.
euch, die Russen haben es nicht, genau.
Dann war es gar nicht so falsch. Also zum einen ein paar technische Hinweise noch. Einer unserer Zuschauer hat sich darüber, sage jetzt nicht beschwert,
Einer,
sondern
mehrere.
den Hinweis gegeben, dass das drehende Bild im Hintergrund in dieser Darstellung doch etwas ja, suboptimal ist. Das macht auf Dauer irgendwie Kopfschmerzen. Deswegen haben wir die schöne Weltkugel jetzt eingefroren und deswegen gibt es das Ganze nur noch als Standbild, so damit ihr das schon mal wisst, was da anders ist. Und dann gibt es noch eine Sache, die der Herr Röper erklären kann. Das geht nämlich um sein Mikrofon.
Mikrofon. Ja, also mein Mikrofon ist ja offensichtlich eine Katastrophe gewesen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von diesen technischen Dingen und bin also einfach in die russische Variante vom Mediamarkt gelaufen. Habe gesagt, ich mache Videokonferenzen, ich brauche ein super Mikrofon, habe das teuerste Mikrofon für 40 Euro gekauft und das Ding regelt sich selbst hoch und runter. Wenn es glaubt, es ist zu laut, regelt es runter. Wenn es glaubt, es ist zu leise, regelt es hoch. Wir hatten daher Tonprobleme mit der Stabilität. Ich habe jetzt kein Mikrofon, nutze das Laptop-Mikrofon, das ist vielleicht ein bisschen scheppernder Klang. Aber für heute muss es so sein. Ich kaufe mir, ich verspreche es jetzt, ein besseres Mikrofon. Die unendliche Geschichte.
Okay, also irgendwann werden wir dann auch die technischen Herausforderungen hoffentlich gelöst haben. Ich hoffe, dass die Zuschauer das verstehen werden, dass wir sind am Arbeiten, wir versuchen unser Bestes, wir machen hier Fernsehen aus der Hosentasche. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, also wir bitten das nachzusehen. Wir sind hier kein Hollywood, ja. Und dann gibt es natürlich wieder viele interessante Entwicklungen, über die wir eingehen wollen. Aber zuerst wollen wir über was anderes sprechen und zwar einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt schon öfters die Anfrage bekommen, wie ist denn so das Leben in Russland? Lieber Thomas, kannst du uns nicht mitteilen, was wir als Deutsche von Russland eigentlich so lernen könnten? Und wir haben uns überlegt, dass wir uns in naher Zukunft einmal eine Sondersendung ausdenken oder machen werden, wo wir speziell über das Leben in Russland berichten werden. Ja, und Thomas und ich haben darüber gesprochen, wie machen wir das? Am besten ist das nämlich über Zuschauerfragen. Thomas, was sollen dich die Zuschauer denn eigentlich mal Frage stellen oder was für Anregungen brauchen wir für diese Sendung?
Ja, darauf gekommen bin ich eigentlich über E-Mails, die ich immer wieder auf meiner Seite bekomme, wo Leute dann fragen, ja konkret nach bestimmten Dingen, wie das Leben in Russland ist, aber auch ich kriege immer wieder Anfragen, wie ist das mit Auswandern nach Russland? Seien es Rentner, die sagen, sie würden dann nach Russland gehen wollen, seien es Leute, die sagen, sie würden da arbeiten wollen. Und diese Fragen bekomme ich relativ häufig. So, und da habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich spannend, diese Dinge mal zu besprechen. Und dann eben auch darauf einzugehen. Und da sind natürlich, was machst du denn da für einen Lärm? Meine Güte.
Entschuldigung.
So, und ja, der Punkt ist einfach der, damit die Sendung nicht bloß aus 2 Fragen besteht, würde ich mich freuen, wenn jetzt möglichst viele Zuschauer, sei das unten in den Kommentaren oder auch an meine E-Mail-Adresse über den Anti-Spiegel, Fragen stellen. Wir stellen die zusammen und werden dann in den nächsten 2, 3 Wochen aus diesen Fragen eine mehr oder weniger lange Sondersendung machen, wo ich auf die Fragen Leben in Russland eingehe. Wie lang die Sendung wird, hängt von euch ab, wie viele Fragen ihr stellt. Entsprechend werden wir sehen. Aber diese Runde ist eröffnet. Fragt und die Antwort kommt in den nächsten 3, 4, keine Ahnung.
Okay, und damit du weißt, was ich gerade gemacht habe, ich habe hier ein Blatt Papier runtergerissen, weil mein Spickzettel hat sich aufgelöst und den muss ich mir erst wieder vor die Augen hängen, so weil ich bin ein Mann und über 40, ich kann mir nicht mehr wie drei Sachen merken. Also das muss auch klar sein. Ja, Thomas, also da freue ich mich richtig drauf. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fragen. Also bitte schickt uns die Fragen zu, was euch so wirklich interessiert, was euch unter den Nägeln brennt. Und wir versuchen natürlich dann über den Thomas diese Fragen zu beantworten. Egal was es ist, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich oder so. Ich denke, du hast einen ganz guten Einblick bekommen in den letzten Jahrzehnten. Du bist ja mit der Kultur schon wirklich verwurzelt und verwachsen. Also da freue ich mich sehr auf diese Sondersendung. Wann genau, wissen wir noch nicht. Irgendwann eine der nächsten Ausgaben. Wenn wir genügend Fragen haben, werden wir das machen. So, und jetzt steigen wir mal ein gleich in ein der brandaktuellen Themen. Wir wissen ja alle, bei der letzten Ausgabe, als wir hier gesessen haben, da gab es eine heiße Entwicklung, war quasi ein paar Stunden alt, der Angriff auf die Tanker in der Straße von Hormuz, also sprich drohende Kriegsgefahr im Iran. Und wir haben diese Thematik natürlich in den letzten 2 Wochen weiter beobachtet und verfolgt. Und da gab es ja natürlich auch weitere spannende Entwicklungen. Es ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen, wie wir befürchtet haben, dass also gleich die Begeisterung durch die Welt gerannt ist. Nein, es war eher andersrum. Wir mussten eher feststellen, dass diese, sagen wir mal so, ziemlich einseitige Darstellung des State Department aus Washington vielleicht doch nicht so ganz von den anderen Menschen, von den anderen Nationen aufgenommen worden ist. Und das hat vielleicht auch die Gründe mit der Politik der Amerikaner in den letzten Jahrzehnten. Wir erinnern uns an die sagenhafte Pressekonferenz im Februar 2003, wo Colin Powell so eine kleine weiße Flüssigkeit, weißes Pulver in einem Gläschen, in die Kamera gehalten hat. Das ist den meisten Leuten vielleicht noch auch ein Begriff und in Erinnerung. Deswegen glaube ich, dass diese Erinnerung, Thomas, also diese Kriegshetze nicht so richtig stattgefunden hat. Oder wie hast du das interpretiert, diese Entwicklung der letzten 2 Wochen?
Ja gut, also ich sag mal so, diese Geschichte beim UNO-Sicherheitsrat mit dem Röhrchen, die ist natürlich allen bekannt. Ich denke, die USA nehmen da nicht so schrecklich viel Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Der Irakkrieg war ja nun in Europa auch nicht sonderlich populär. Ich denke, es ist wirklich, es handelt sich um einen innerpolitischen Kampf in den USA. Dafür gibt es wirklich viele Hinweise. Man kann sie auch in den Mainstream-Medien durchaus lesen. Und es ist so, dass vor allem die Falken, also das ist ja, Sicherheitsberater Bolton, das ist Außenminister Pompeo, die wollen unbedingt einen neuen Krieg. Also die haben es ja bei Venezuela versucht mit Truppenverlegung und mit der Drohung. Jetzt versuchen sie es im Iran und drohen mit Krieg. Und das war komischerweise ausgerechnet Trump, der immer zurückgerudert ist, gesagt hat, also, nee, also Krieg nicht. Und so passte für mich auch die ganze Geschichte. Also ich war über die Drohne, die abgeschossen wurde, nicht überrascht. Das habe ich erwartet, weil, also ich habe irgendwas erwartet, eine Verschärfung, weil was haben wir gesehen? Wir haben zuerst 3 Tanker gesehen, die kleine Löcher hatten. Das hat eigentlich keinen richtig interessiert. Dann war es plötzlich in der Straße im Golf von Oman mit Tankern, die angeblich von Torpedos angegriffen wurden, aber auch nur kleine Löcher hatten. Wir hatten das Thema vor 2 Wochen mit den Sprengminen. So, und jetzt, weil auch das nicht gewirkt hat, weil Trump hat dann gesagt, ja Gott, nicht, für ihn wäre das ein minor case, also ein kleinerer Vorfall, jedenfalls kein Kriegsgrund, war es klar, dass nun etwas Größeres kommt. Trump hatte immer gesagt, die rote Linie ist dann für ihn, sagte er nach den Tankern, die rote Linie ist, wenn US-Streitkräfte angegriffen werden oder wenn die Iraner eine Atombombe bekommen. Und was passiert? Pünktlich ein paar Tage später, zwar keine Soldaten, aber eine US-Drohne wird abgeschossen. Nach dem Motto Trump, guck mal her, die US-Streitkräfte sind angegriffen worden. Woraufhin er sich wieder entstellte, sagt er, naja gut, ist nur Metall, ist zwar schade und nicht gut, aber irgendwie auch kein Kriegsgrund. Sondern es wäre vielleicht ein Kriegsgrund, wenn man zum Beispiel mal Flugzeug abschießen würde. So, und ich habe also jetzt zu dem Thema ein paar Artikel geschrieben, über die ich kurz mal zeigen möchte. Da ist einmal dieser Artikel, wo ich wirklich mal auf den Machtkampf eingehe zwischen den Falken und Trump, die ihn in den Krieg drängen wollen. Und das ist nicht etwa meine Verschwörungstheorie, sondern das hat Trump zum Beispiel auch ganz offen selber im Interview gesagt. Er sagte, ich habe Falken und ich habe Tauben und natürlich ist Bolton ein absoluter Falke. Wenn es nach ihm ginge, würde er die ganze Welt auf einmal nehmen. So und so weiter. Das heißt, Trump ist sich dieses Problems bewusst, er sagt das offen und Trump rudert nun weiter zurück. Das heißt, er hat dann gesagt, das war nach dem Vorfall mit den Tankern im Golf von Oman, hat er dann auch gleich gesagt, naja, der Golf von Oman ist für die USA gar nicht wichtig. Also nach dem Motto, das sind nicht unsere Interessen, wenn da was passiert, ist uns das egal. Er hat also getwittert, China bekommt 91% seines Öls aus dem Golf, Japan 62% und mit vielen Ländern ist es ähnlich. Also schützen wir Schifffahrtswege anderer Länder und so weiter, sein üblicher Spruch. Diese Länder sollten ihre Schiffe selber schützen. Wir müssten eigentlich nicht mal mehr dort sein, weil die USA jetzt der größte Produzent von Energie sind. So, das heißt also, auch wenn die jetzt da Tanker versenken im Golf von Oman, kann Trump sich hinstellen und sagen, interessiert mich nicht, ist kein amerikanisches Interesse. Also der hat den Falken damit ein weiteres Ding aus der Hand genommen. Das muss man ganz klar sagen. Und in einem anderen Artikel, den habe ich übersetzt aus dem russischen Fernsehen von letzten Sonntag, wo ich einfach mal gezeigt habe, wie das russische Fernsehen darüber berichtet, kam auch eine interessante Sache, die in Deutschland nur am Rande kam. Nämlich, ach, jetzt ist das weggehüpft, nämlich, dass nahe von diesem, von der Drohne, die abgeschossen wurde, ein Poseidon, ein P-8-Aufklärungsflugzeug der USA war. Und der Iran hat also selber mitgeteilt, weil sie die Besatzung nicht gefährden wollten, haben sie das Flugzeug nicht abgeschossen, obwohl es ihr Recht war, weil das Flugzeug auch den Luftraum verletzt hat. Das heißt also, auch der Iran geht nicht bis zum Äußersten. Er hat gezeigt, es gibt hier eine Grenze, aber er hat nicht gleich amerikanische Soldaten angegriffen. Wir sehen also auch hier eine gewisse Tendenz des Iran, die Sache nicht auf die Spitze zu treiben. Und wie gesagt, für mich ist es eher ein interner Machtkampf in den USA.
Thomas.
Es geht ja noch weiter, eine Anmerkung noch. In den USA müsste der Präsident, wenn er ein Land angreift, dafür die Erlaubnis des Kongresses haben.
Stimmt, ja.
So, das versucht Pompeo gerade auszuhebeln, indem er wilde Briefe an den Kongress schreibt und mitteilt, der Iran wäre mit Al-Qaida in einem Boot, war ja Saddam Hussein auch. Und deshalb bräuchte man für einen Angriff auf den Iran kein Kongressvotum, weil der Kampf gegen Al-Qaida ist ja genehmigt. Also auch das wieder so ein Versuch der Falken. Ne? Darüber auch in Deutschland wenig Meldung. Also muss ich alles in den russischen Nachrichten lesen mit Links zu amerikanischen Meldungen, zu den Originalquellen. Dass dann also inzwischen jetzt Kongressabgeordnete also auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, 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 nichts mit Iran und Al-Qaida. Also das ist in Washington intern ein Machtkampf. Das ist das, worum es geht. Leider die deutschen Medien überhaupt nicht berichtet. Also ich finde sowas wirklich immer wieder in der russischen TASS. Die meldet das, schön verlinkt, und dann gehe ich auf die Originalquelle, Washington Post, Pentagon, New York Times, und da lese ich es dann im Original. Die deutschen Medien ignorieren diesen Machtkampf weitgehend. Man liest davon bestenfalls in Nebensätzen.
Wenn man in den deutschen Medien etwas hört, dann ist es der typische Trump-Bashing. Egal, was er gemacht hat, egal, was er gesagt hat, es wird immer auf ihn draufgehauen. Aber ich habe jetzt gerade eine ganze Reihe von Gedanken gehabt. Ich versuche sie mal ein bisschen zu sortieren und dass ich es mir merken kann. Dieser Angriff, der wurde ja quasi genehmigt oder befohlen, da als Vergeltung für den Abschuss von dieser Drohne. Und dann 10 Minuten hat man uns gesagt, vorher abgeblasen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an letztes Jahr in Syrien, als dieser angebliche Giftgasangriff stattgefunden hat mit den vielen Kindern da in diesem Krankenhaus, dieses Weißhelm-Video. Du weißt ja noch, in Ghouta war
Ja,
das, glaube ich, ja.
das war furchtbar überzeugend. Man heilt Giftgas, indem man Wasser drauf spritzt.
Genau, ja. Und auf jeden
Tolles
Fall,
Video.
es ging ja auch damals, hat er zwar einen Angriff befohlen, aber der war so orchestriert, dass er also wirklich nur wenig Sachschaden angerichtet hat. Die, ein Großteil der Marschflugkörper, die damals abgefeuert sind, sind gar nicht angekommen. Und auch, es gab,
Da
glaube ich, nur ein paar
gibt es eine
geringe
ganz spannende
Verletzte, ja.
Geschichte.
Und jetzt nur um den Gedanken fertig zu führen, war das vielleicht nicht auch so, ich befehle jetzt diesen Angriff. Und dann ruder ich vorher zurück, dass ich zumindest schon mal zeigen kann, ja, ich bin hier trotzdem der harte Hund, aber ich kümmere mich um die verletzt oder ich mache das nicht wegen den angeblichen Opfern. Als hätte sich Amerika schon jemals wegen irgendwelchen Bombenopfern Sorgen gemacht. Also das ist ja ein Hohn schlechthin. Wie erklärst du dir diese Nummer mit diesem kurz vor knapp abgesetzten Raketenangriff?
Ja, also zunächst zu der Syrien-Geschichte. Das ist auch was, was in Deutschland, wir haben damals ja leider Tacheles noch nicht gemacht, nicht berichtet wurde. Und zwar gab es diesen Angriff und dann, ich glaube, über die Hälfte der Raketen sind runtergefallen. Die sind gar nicht angekommen. In Russland ist es ein relativ offenes Geheimnis, dass diese Raketen von der Luftabwehr unter anderem auch der russischen runtergeholt wurden. Moskau hat danach, ein paar Tage später bereits, eine fast unbeschädigte Tomahawk-Rakete in Moskau präsentiert. Die haben sie also, die Russen haben eine Waffe, die ich nicht wirklich verstehe. Ich bin kein Techniker, Radioelektronen. Das heißt, die können irgendwie einen Schirm aus radioelektronischen Wellen aufbauen, der die Elektronik stört. Und damit sollen sie einige der Raketen runtergeholt haben. Die kamen also völlig unversehrt, fielen einfach von Müll in die Wüste. Und dann haben sie die eingesammelt und die russischen Techniker haben sich ein Bein abgefreut, weil sie nun praktisch unbeschädigte Tomahawk-Raketen in Ruhe erforschen konnten. Also das heißt, das ist ein bisschen nicht vergleichbar mit der Iran-Geschichte. Beim Iran jetzt stelle ich mir eher die Frage, wer hat den Angriff angeordnet? Weil, wenn man den Originalbericht über die Vorfälle liest in Amerika, der kam ja in der New York Times, dann liest man, dass es einen riesen Streit gegeben hat zwischen Trump und seinen Sicherheitsberatern. Bolton wurde nicht genannt, aber es ist klar, wer gemeint ist. So, und dann hat Trump den Angriff abgeblasen. Das heißt, ich frage mich, ob Trump den Angriff selbst überhaupt angekündigt hat. Also das ist schon die erste Frage, weil das hat man nirgendwo konkret gelesen. Es hieß nur, er war angekündigt und Trump hat ihn abgeblasen. Das ist jetzt wirklich spekulativ, aber es gibt nirgendwo die Formulierung, Trump hat ihn angekündigt und dann abgeblasen. Dafür gab es aber einen Riesenstreit im Weißen Haus, offensichtlich, von dem mehrere amerikanische Medien nach der New York Times auch berichtet. Also das ist, wie gesagt, das sind alles so Sachen, wenn man die auf Englisch im Original liest, dann bestätigen sie genau meine These von diesem Machtkampf hinter den Kulissen in Amerika, wo man Trump in diese Kriege reindrängen will und er das eigentlich gar nicht möchte. Und das wird immer krimineller jetzt vor dem Hintergrund des anstehenden Wahlkampfes. Denn sie können Trump natürlich jetzt medial wunderbar in die Ecke drängen, weil sie können Situationen provozieren, wo Trump sich als harter Hund präsentieren müsste und angreifen müsste, was er nicht will. Wenn er angreift, ist die Gefahr, dass Amerika in einen weiteren unpopulären Krieg stürzt, der seine Wiederwahl gefährden kann. Wenn er nicht angreift, werden alle Medien auf ihn einschlagen, weil er schwach ist, was auch die Wahl kosten kann. Also das ist eine Geschichte, da hängt ganz viel dran und ganz viel, wo man spekulieren muss. Aber Tatsache ist, das Thema ist weit komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Und ich wage mich nicht dazu, endgültig was zu sagen. Darum jetzt nochmal wieder von mir die Fakten. Der Angriff war angeordnet, von wem auch immer. Trump hat ihn abgesagt. Über den Streit wurde berichtet und diese ganze Verschärfung der Situation können sich im Wahlkampf zu einer Zwickmühle für Trump ausweiten, weil egal, was er entscheidet, es wird ihn stimmen lassen.
Also es ist für ihn, er kann eigentlich gar nicht verlieren, er kann nur verlieren eigentlich.
Ja, er kann wirklich nur verlieren dabei. Also weil die amerikanischen Medien, auch die deutschen, ne, wir sehen das ja immer, wenn er mal irgendwo endlich jemanden beschießt, dann hat er eine Woche lang positive Presse, sonst nicht. Wenn er jemanden im Iran beschießt, dann hat er einen großen Krieg mit sehr vielen Toten. Das gibt auch keine positive Presse. Also er kann bei der Geschichte nicht gewinnen. Das ist der Zwickmühle.
Ich würde gerne nochmal auf die Verschärfung dieser ganzen Eskalationsspirale eingehen. Und zwar, wir hatten ja vor 2 Wochen eben diesen Angriff auf die Tanker. Dann kam eben dieses mediale Kriegsgetrommel von den Falken. Jetzt müssen wir endlich und überhaupt, das ist der Iran und wir wissen ganz klar, das kann nur eine Organisation gewesen sein, die dieses Know-how hatte. Und da gibt es eben nur den Iran, der in dieser Gegend ist und so weiter. Egal. Auf jeden Fall kam dann dieser Abschuss dieser Drohne. Und ich würde gerne mit dir das mal ein bisschen aufdröseln, was das Besondere war an dieser Drohne. Vor allem, was für eine Art von Drohne das war. Das war jetzt nicht irgendwie so ein kleines DJI-Spielzeug, das die da losgeschickt haben, sondern wenn ich richtig informiert bin, war das eine 235 Millionen Global Hawk-Drohne mit der Spannweite von einer 737, also ein riesen Apparillo mit den modernsten Anlagen ausgestattet, also ein hocheffektives Spionageflugzeug. Und ich habe den Verlauf gesehen im Flight Tracker, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, auf jeden Fall war das ein Verlauf, der genau gezeigt hat, wie diese Drohne haarscharf an der Grenze zum Iran vorbei ist und dann bei einem der Schlenker ist diese Drohne wirklich in den iranischen Luftraum rein und wurde dann abgeschossen. Und sofort war das Geschrei groß, Zeta und Mordio, der Iran, oder vielmehr, der Iran hat im internationalen Gewässer ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen. Was sagst du?
Ja gut, wir müssen am Ende wieder die Frage stellen, wem nützt es, ne? Cui bono. Der Iran hat ja kein Interesse an einem Krieg, er kann dabei nichts gewinnen. Yeah. So, das heißt, dass der Iran im internationalen Gewässer eine Drohne abschießt, um einen Krieg zu provozieren, ist ziemlich blödsinnig. Also von daher tendiere ich dazu zu sagen, die Drohne war im iranischen Luftraum, und der Iran zeigt ganz klar auf, er ist nicht Irak, Syrien oder Libyen, der wehrt sich und der hat auch die Waffen dafür und zeigt eben im Moment, also hier ist die Grenze. Wie gesagt, hinzu kommt, es war neben der Drohne eine P-8, die war auch im iranischen Luftraum, die hat er nicht abgeschossen. Also sie haben auch schon durchaus den Unterschied gemacht. Zu den Flugdaten, die du gesagt hast, das war nicht Flight-Radar oder so, denn die Drohne hat ihren Transponder abgeschaltet, Flight-Radar hatte keine Daten über die Drohne. Es waren Daten der Iraner. Jetzt kann man natürlich auch den Iranern nicht glauben, das steht jedem frei, aber die Flugbahnen, die wir gesehen haben, die das zeigen, sind iranische Daten. Wie gesagt, ich war nicht dabei und ich habe kein eigenes Radar da unten stehen. Deshalb kann ich jetzt erstmal objektiv sagen, wir haben 2 Versionen. Und jetzt muss man eben sich rantasten nach dem cui bono-Prinzip. Und da sage ich wieder, der Iran kann kein Interesse an einem Krieg haben, er kann dabei nichts gewinnen. Während wir gesehen haben, die Falken in Amerika möchten schon gerne, und das wäre nicht das erste Mal, dass sie einen Krieg provozieren. Ich habe in meinen Artikeln immer auf den Golf von Tonkin verwiesen. Beim Golf von Tonkin haben die Amerikaner einen Angriff nicht nur provoziert, er hat nicht mal stattgefunden, sie haben ihn sich ausgedacht. Und wie wir inzwischen auch wissen, aus NSA-Akten, die freigegeben wurden, Präsident Johnson, als er davon gehört hat und dann den Vietnamkrieg angeordnet hat, wurde von der NSA angelogen. Das heißt, er wusste gar nicht, dass es den Angriff nicht gegeben hat. Also das heißt, solche Spielchen in der amerikanischen Administration, dass gewisse Kräfte, Geheimdienste, Falken etc. den Präsidenten in einen Krieg drängen wollen und auch bereit sind, die Präsidenten anzulügen, das ist jetzt in den USA nichts, was neu wäre. Und von daher ist für mich diese Version ein wenig schlüssiger, dass es da Kräfte gibt. Und Pompeo war CIA-Chef. Die Armee ist auch ne, durchaus mit der CIA verbunden. Und was der Pompeo für Kontakte hat, das weiß keiner so genau. Also, dass da provoziert wird, und zwar auch gegen Trumps Willen, kann ich mir durchaus vorstellen. Während ich mir gar nicht vorstellen kann, was der Iran davon haben sollte, einen Krieg zu provozieren. So,
Vor
und
allem
jetzt,
zu
wenn ich
diesem
einmal.
Zeitpunkt, ja, als der japanische Ministerpräsident vor
Ja,
Ort
das noch
ist
hinzu, genau.
und dann ein Schiff anzugreifen, das japanisches Öl transportiert. Also wie hirnrissig kann man sein, diese
Ja.
Begründung auch.
Aber ich
Und
finde es spannend, ich wollte darauf noch mal kurz eingehen, weil wir das schon ein bisschen übersprungen hatten. Ich finde es spannend, wie die Medien das aufbreiten. Und da habe ich einen Artikel geschrieben hier, ne, Spiegel über den Iran, also wirklich Kriegspropaganda, anders kann man es nicht nennen. Der Spiegel hat einen Artikel geschrieben, Überschrift, ne, nach dem Abschuss der US-Drohne, was sind Trumps Optionen? Und keine davon ist gut. So. Und dann hat der Spiegel die Optionen aufgezeigt und sagte eben, ne, also Trump könnte entweder abwarten und nichts tun. Trump könnte Sanktionen verstärken oder drittens den Befehl erteilen, militärisch loszuschlagen. Ne, das sind alles keine tollen Dinger, aber das ist so die einzigen Möglichkeiten, die der Spiegel sieht. Andere Möglichkeiten hat der Spiegel laut Trump nicht. Und da muss man sich einfach in Erinnerung rufen, Trump hat durchaus eine vierte Möglichkeit. Er könnte sich wieder an geschlossene Verträge halten, sagen, okay, wir halten das Atomabkommen ein und setzen den Iran an den Tisch und reden dann anschließend auf Augenhöhe über Raketentests und Terrorunterstützung und so weiter. Aber diese Möglichkeit, einfach, dass die USA wieder Verträge einhalten und normal verhandeln, die hat der Spiegel gar nicht gesehen. Die Medien allgemein nicht. Also das wird ausgeblendet. Und das fand ich ganz spannend. Also so wird die Propaganda gemacht. Der deutsche Leser, der im Thema nicht drin ist, sagt drei Möglichkeiten. Toll, welche sind es? Ja, blöd. Abwarten ist schwach. Sanktionen bringen nichts. Krieg ist auch nicht toll. Ja, auch der arme Trump, was soll er tun? Also es gibt so einfache Lösungsmöglichkeiten, aber die werden uns nicht erzählt.
Und vor allem der Tenor in den deutschen Medien, ach danke für deine Tasse, halt sie mal bitte in die Kamera, die kommt immer
Ja,
sehr
genau,
gut
das ist das
an.
Übliche.
Für alle, die unsere Sendung kennen, die wissen genau, was draufsteht, ja. Ich habe einen Artikel gelesen, der hat sich darauf bezogen, dass in einer dieser Haupt-Talk-Sendungen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bei welcher, Maischberger, Illner oder Will, eine dieser drei Damen, die ja die üblichen Verdächtigen immer wieder einladen, da gab es eigentlich unisono nur einen Tenor. Ja, warum greift er jetzt nicht an? Und es wäre doch eigentlich viel besser, wenn es da unten so richtig mal rumst. Ja, also das war so, man konnte schon wirklich die Kriegsgier quasi greifen in dem Raum. Und der Vorwurf, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich nichts anderes sind wie die NATO-Pressestelle, hat sich dadurch wieder wirklich bestätigt. Also übrigens, wenn man es hier noch nicht sieht, ich trage hier mein NASA-Gedächtnis-T-Shirt, weil ja jetzt bald 50 Jahre Mondlandung ist. Und falls das irgendjemand mal sieht, die habe ich so gekauft. Diese Flagge habe nicht ich falsch genäht da drauf, sondern im San Diego Flughafen in Amerika kann man das so kaufen. Ich weiß nicht, wer das so drauf genäht hat, wahrscheinlich Herr Wong aus Ling Tao. Egal. Nur, also, das versinnbildlicht eigentlich nur meine Sympathie gegenüber dem amerikanischen Volk und meine Antipathie gegenüber der amerikanischen Regierung, ja. Und die stecht eigentlich, die gibt eigentlich nur Durchsagen, die unsere Politiker, Mainstream-Medien eigentlich nur eins zu eins umsetzen. Und ich finde dieses ganze Gerangel um den Iran, dieses ganze Geschacher gerade jetzt, wer hat Schuld, was ist da der Grund und dieses ganze Kriegsvorbereitung, das ist wieder mal ein Paradebeispiel par excellence, wie man medial die Menschen auf einen Krieg vorbereitet. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder erlebt, dass man eine konzentrierte Aktion startet über Wochen und Monate, egal ob das jetzt Gaddafi war, Saddam Hussein oder Assad. Es ist immer die gleiche Masche: Dämonisierung, Kampagne, orchestrierte Berichterstattung. Und die Leute sind dann irgendwann so weit, dass sie sagen: Naja, wenn das alle sagen, dann muss es ja wahrscheinlich so sein, weil sonst würden die das ja nicht alle sagen, ja? Und irgendwann schreit eine eigentlich friedliche Bevölkerung: Hurra, wir fahren in den Krieg. Ja? Das ist immer wieder die gleiche Masche. Und hier sieht man es wirklich mal wieder eins zu eins, wie das abläuft.
Ja, ich sage gerade M. Und zwar, was ich immer spannend finde bei sowas, ist nicht nur einfach die konzertierte Medienaktion, die sehen eigentlich alle. Mich interessieren immer die Mittel. Und das Mittel ist eigentlich immer ein sehr einfaches. Also sie lassen einfach den Beginn weg. Das heißt, sie beginnen jetzt die Medien, auch die Talkshows, die ich mir nicht mal angucke, weil ich aggressiv werde. Dabei, also so gesammelte Dummheit in einem Studio tut mir furchtbar weh, das kann ich nicht ertragen. Auf jeden Fall ist der Punkt der, sie beginnen da jetzt, oh, der Iran hat eine Drohne abgeschossen. Jetzt müssen wir Krieg führen. Ja, also toll war auch der Bild, das habe ich auch gehört, der
Julian
Bildreporter.
Röpke,
Ja, genau, der
Julian,
hat ja, der
Chef aller Bildredaktionen, Mr. Julian, NATO-Pressestelle Röpke, ja.
ja, also der hat ja ein ganz tolles, einen ganz tollen Tweet
Tweet,
abgelassen.
ja.
Den muss ich mal zeigen, weil den habe ich in dem Artikel, den ich eben schon gezeigt habe, unten dran verlinkt. Genießt es, liebe Leute. Julian Röpke, seines Zeichens Verantwortlicher für Politik, also Ressortleiter, Abteilungsleiter bei der Bild für Politik, darf auf Twitter schreiben, was für eine. Oh, jetzt habe ich den gerade angeklickt. Was soll denn das? Wollte ich doch gar nicht. Okay,
Oh
das ist.
Gott, wir sehen
Ja,
ihn.
da seht ihr es übrigens. Ich bin von Herrn Röpke gesperrt. Das nur am Rande.
Ah.
Also ich kann seine Tweets nicht sehen. Herr Röpke hat mich gesperrt.
Aha.
Ich habe ihm nie irgendwas geschrieben,
Aha.
aber er hat mich gesperrt. Das nur unterhaltsam am Rande. Ich
Aha.
weiß nicht warum. Auf jeden Fall so. Er schreibt also ganz lieb, was für eine Schande, wie Donald Trump und sein Falkenkabinett den Abschuss der US-Drohne durch den Iran als sicher Fehler gemacht herunterspielen. Es war kein Fehler oder Versehen. Das war ein schwerer Angriff auf die USA, der wohl ohne Konsequenzen bleibt. Wie schwach. So, das ist Herr Röpke. Also ich meine, das ist für mich ein Skandal. Das ist für mich schlicht und ergreifend ein Skandal. Es wird ein Stück Metall vom Himmel geschossen und der Röpke möchte jetzt einen Krieg anfangen, bei dem hunderttausende Menschen sterben. Es ist unfassbar, dass ein solcher Mensch in einer deutschen Zeitung etwas schreibt.
Thomas, wir sehen noch
Von
das
mir aus soll er einen
Bild.
Blog aufmachen zur Meinungsfreiheit.
Thomas, wir sehen noch
Ja,
den
pass auf.
Screenshot.
Ja, ist auch richtig so.
Okay.
Von dem Tweet, ne?
Ja.
Ist richtig so, weil ich wollte noch was anderes hinweisen, das habe ich eben gesucht. Und zwar geht es um die Methode, wie wird es gemacht? Also die Medien machen es ja immer so, dass sie uns nicht den Anfang erzählen. Der Anfang von der Geschichte war, Trump hat das Atomabkommen gekündigt
Ja.
und dadurch fängt das ganze Theater an und die Medien fangen es bei der Drohne an. Und da habe ich mal ganz kurz, habe ich drüber geschrieben, ich weiß nicht, wer es kennt, das ist sehr empfehlenswert, die 10 Regeln der Kriegspropaganda. Und die kann man wirklich hier abgleichen. Ja? Regel 1, wir wollen den Krieg nicht. Sagen Sie alle, Sie schreiben, wir wollen ihn nicht, aber wir müssen ja, weil der Iran so böse ist. So, das gegnerische Lager ist allein verantwortlich. Stimmt, wir lesen es immer wieder. Der Iran sprengt Tanker. Der Iran schießt Drohnen ab. Es wird immer in der Presse dem Iran die Schuld gegeben. Nicht wir. Wir wollen ja gar nicht. Ja, der Führer des gegnerischen Lagers ist das Angesicht des Teufels. Ja, Rouhani, der böse Führer. Gut, beim Iran wird es noch nicht ganz so extrem gemacht, aber denken wir an Assad, denken wir an Gaddafi, ne? Wird immer der neue Hitler aufgeschworen und so weiter. Regel 4. Wir verteidigen eine gute Sache und keine Sonderinteressen. Es geht natürlich nicht um Öl. Es geht nicht um Aufträge für die Rüstungsindustrie. Es geht nur um die Menschenrechte und den freien Verkehr im Golf von Hormuz. Ja, also so genau wie der Regel nach, wirklich nach Lehrbuch. Regel 5. Der Feind begeht wissentlich Gräueltaten. Wir hingegen überschreiten Grenzen nur unabsichtlich. Ja, die Russen bombardieren Krankenhäuser, die Amerikaner bombardieren sie auch, aber das ist ein Zufall. Das war nicht gewollt. Bei den Russen ist es Absicht. Ja, also und wieder das gleiche Spiel. Der Feind benutzt unzulässige Waffen, siehe Chemiewaffen. Ja, niemals wird gefragt, von wem waren die Chemiewaffen, wie oft haben die Rebellen in Syrien Chemiewaffen benutzt, was wir heute alles wissen. Es wird immer auf Assad gezeigt. So, 7. Wir erleiden nur geringe Verluste. Die Verluste des Feindes sind riesig. Gut, das ist eine alte Regel aus den Massenkriegen. Die wird heute eher wenig gemacht. Dann natürlich ganz wichtig, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. In jeder Talkshow darf irgendein Buchautor sitzen, irgendein Schauspieler als Vertreter von der normalen Menschen und der natürlich ganz sicher für den Krieg ist. Regel 9. Unser Anliegen ist etwas Heiliges. Menschenrechte, Freiheit, Wohlstand. Nur dafür kämpfen wir. Wir haben es zwar in keinem unserer Kriege erreicht, aber unsere Absichten sind super. Regel 10. Wer unsere Propaganda in Frage stellt, ist ein Verräter. Das heißt, wenn du uns anguckst, liebe Zuschauer, wenn ihr uns anguckt, wir sind Verräter, wir stellen das in Frage, wir verbreiten Verschwörungstheorien. So. Also das heißt, diese Regeln sind festgelegt. Das ist ja schon uralt, dieses Buch. Das Buch ist 100 Jahre alt, in dem das geschrieben wurde ursprünglich. Und das, oder in dem jetzt aufgestellt wurde und zusammengefasst wurde, ist jetzt vor einigen Jahren wieder neu. Das sind alte Regeln. Das sind Handbücher, die hat jeder Geheimdienst, die hat jede Redaktion im Schrank liegen. Und ihr könnt das daran abgleichen, die Medien machen genau das. Und darum scheue ich mich nicht zu sagen, was die deutschen Medien machen, ist Kriegspropaganda und keine Berichterstattung.
Ich kannte diesen Artikel schon von dir. Ich habe den im Februar auch gelesen. Ich glaube, das war Februar das Datum da dran. Und
Ich kann gucken, aber ja.
es ist wirklich wie eine Blaupause für sämtliche kriegerischen Veranstaltungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Du kannst es wirklich eins zu eins drüberlegen. Die Vorberichterstattung, die Berichterstattung währenddessen, was passiert, wenn etwas passiert. Ich möchte nur an 99 erinnern, an den NATO-Bombardierungskrieg. Da gab es einen Pressesprecher namens Jamie Scheer. Das war so ein ganz sympathischer, eloquenter Typ, hat viele Sprachen gesprochen. Ich habe damals das alles verfolgt auf CNN und war damals noch voll gehirngewaschen, habe gar nicht verstanden, was da passiert. Aber du kannst es wirklich sehen, dass man anhand von dieser Blaupause versucht, die Menschen dann psychologisch auf die Seite der vermeintlichen Gewinner zu ziehen oder der vermeintlich westlichen Werte, so heißt es ja immer so schön, aber
Die gute.
die gute Seite, ja, also es ist wirklich erstaunlich. Und das sind halt uralte Mechanismen, die da stattfinden. Das sind uralte Programme das kommt aus der Verhaltenspsychologie wahrscheinlich. Und das wurde im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Und also ich finde es echt gut, dass du den Artikel damals geschrieben hast. Es gibt einem so das Gefühl, so ein bisschen so ein Handwerkszeug in der Hand zu haben, die Lügen in den Massenmedien zu dekodieren. Dass man also, wenn man sich diese 10 Punkte durchliest und das dann auf die jeweilige Berichterstattung überträgt, dann kann man das wirklich auch so ein bisschen aufschlüsseln. Das ist wie so eine Enigma-Maschine, ja, dass man den Code, den geheimen Code, der dahinter steckt, so ein bisschen durchdringen kann. Vor allem für Menschen, für die diese Thematik noch neu ist, jemand, der bisher immer noch im Mainstream verhaftet war oder wenig alternatives Wissen bisher aufgesaugt hat, der kann mit so einer Matrix, mit so einer Lügenmatrix quasi erkennen, ja, tatsächlich, die verarschen mich wirklich jeden Tag. Und zwar ohne Ende von oben bis unten.
Ja, du kannst es auf jeden Feind, den uns die NATO erklärt, anwenden. Ist das jetzt Putin? Ist das Assad? Ist das jetzt der Iran? War es Gaddafi? Du kannst also immer genau gucken, ne? Putin ist der Teufel und Russia Today macht nur Fake News. Und das geht ja so weit, dass wir inzwischen in Europa Gesetze brauchen, um die einzuschränken. Also das heißt, wir gehen zurück zur Zensur, ganz offen. Das haben die Nazis gemacht, als sie BBC verboten haben und so weiter und so fort. Also wir gehen in diese Richtung zurück. Wenn wir jetzt in Brüssel diskutieren, ob man Fake News verbieten muss, zum Beispiel in Wahlkämpfen. Das geht gar nicht, wenn wir von Meinungsfreiheit reden. Aber wenn man, wie gesagt, diesen Artikel liest und mit jedem Artikel, den man in der Mainstream-Presse liest, abgleicht, einfach diese Thesen, finde ich den erklärten Teufel, finde ich das über die Gegner lügen, wir sagen die Wahrheit. Wie ist das denn, wenn wir was zerstören, Krankenhaus plattbomben, wie wird berichtet, wenn das den Russen passiert? Ja, du findest diese Dinge wirklich drin und jeder, der die Schablone über einen Artikel liest und ganz bewusst sich diese Fragen stellt und dann im Artikel über die Textmarke anmerkt, der findet diese 10 Punkte. Fast immer. Also 6 mindestens, 10 bestimmt auch manchmal. Und das ist einfach, es ist Propaganda, das sind Lehrbücher, die gibt es und das ist keine Verschwörungstheorie, nach denen wird gearbeitet.
So
Das funktioniert ja auch.
ein Handwerkskasten gegen Propaganda, so ein bisschen, ja. Ja,
Ja.
du, ich meine, jetzt wieder der Blick in die Glaskugel. Es scheint nicht so richtig zu greifen da unten, diese Kriegspanik, also diese Begeisterung für den Krieg im Iran, das hält sich weltweit in Grenzen. Was denkst du, was die nächsten Maßnahmen sein werden? Eine weitere Verschärfung oder werden sie halt wirklich doch mal einen Angriff durchführen und Trump kann dann gar nichts anderes mehr machen, als abzunicken oder werden sie ihn vielleicht sogar übertölpeln und das einfach so machen? Weil du musst ja denken, der amerikanische
Ja.
Präsident wird ja von den Geheimdiensten als zeitweiser Angestellter gesehen, als temporary employee. Also jetzt nicht nur in Kriegsthemen, sondern auch in anderen versteckten Agenten. Ich sag nur Area 51 und so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da gewisse falkenhaftige Entitäten im Hintergrund dann einfach mal doch auf den Knopf drücken und irgendwas runterholen. Vielleicht
Ja
ein.
gut, das ist ja nicht nur der zeitweilige Angestellte, jetzt Area 51 ist wieder alles, können wir diskutieren, Verschwörungstheorie, UFOs, bla, wer will. Aber wir können ja wieder in den Konkreten gehen. Das ist nicht nur in Amerika. Erinnern wir uns an Gladio. Als der belgische Verteidigungsminister, als Gladio Ende der 80er, Anfang der 90er rauskam, und der belgische Verteidigungsminister ist zu seinem Generalstabschef gelaufen und hat gesagt, hör mal, haben wir sowas auch? Dann sagt er, natürlich. Dann sagt der belgische Verteidigungsminister, warum habt ihr das keiner gesagt? Ja, ihr wechselt so oft. Ja, das ist belegt. Das ist Belgien, das ist nicht Washington. So, und von daher, da muss man also so weit gar nicht gucken. Und das ist, wie gesagt, das ist auch, das sind belegte Akten, offizielle Akten. Da muss jetzt keiner sagen, Verschwörungstheorie, das ist so. Also von daher zurück zum Thema, zu der Frage, wie glaskugelmäßig ich das sehe. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, der Pompeo ist jetzt gerade unterwegs und der Bolton, beide im Nahen Osten. Und jetzt hat Pompeo ja gesagt, er will eine große Koalition aus asiatischen und europäischen Ländern zusammenstellen. Also ne, wir erinnern uns an die Koalition der Willigen gegen den Irak. Wieder so ein Déjà-vu. Der Trump will gleichzeitig entspannen. Also dieser Machtkampf hinter den Kulissen geht weiter. Und jetzt kann der eine behaupten, das ist das alte Spiel guter Cop, böser Cop, oder es ist ein echter Machtkampf. Jeder sollte seine Meinung haben. Ich denke, wir werden eine Antwort auf die Frage finden, wenn wir demnächst wieder einen Vorfall im Golf sehen. Wenn also jetzt mal der Iran, weiß ich was, ein amerikanisches Kampfflugzeug runterschießt, das da über den Iran rumgeflogen ist. Oder ähnliches. Das heißt, wir werden einfach mal abwarten. Passiert jetzt die nächste Steigerung, die man dem Iran in die Schuhe schieben kann? Wie gesagt, der Iran kann bei einem Krieg nichts gewinnen, der will den nicht. Oder findet man sie nicht? Und dann siehst du, wer im Augenblick da wohin führt. Also das ist, will ich nicht raten, aber wir können diese Messlatte anlegen. Fällt morgen wieder ein Flugzeug vom Himmel oder explodiert morgen wieder irgendeine Bombe an einem amerikanischen Zerstörer im Hafen von Katar, wo man dann sagt, der Iran war es. So, dann wissen wir ja, wer da was spielt. So wie ich nach den Tankern, mir war klar nach den Tankern, jetzt passiert noch was. Und dann kam ein paar Tage später die Drohne. So, passiert jetzt noch was oder nicht? Und dann wissen wir ungefähr, wo der Machtkampf hinter den Kulissen gerade steht.
Ja, das ist die Glaskugel. Da sind wir jetzt natürlich im Spekulieren. Wir wissen es nicht. Aber aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in amerikanischer Außenpolitik können wir eigentlich davon ausgehen, dass
Moment,
das
Moment,
etwas
jetzt
kommt. Ja.
nicht so viel Pessimismus. In Venezuela ist auch nichts gekommen.
Doch, da ist was Geiles passiert, nämlich dass der Maduro ziemlich Dreck am Stecken hat, nachdem herausgekommen ist, dass seine Mitstreiter die Gelder veruntreut haben. Der steht jetzt in einem.
Maduro oder Guaido?
Ich habe sie verwechselt. Guaido, ja, also der Oppositionsführer steht jetzt in einem riesigen Shitstorm.
Ich weiß, aber ich meine jetzt militärisch. Die haben ja auch da wochenlang getrommelt und Angriff und Truppen gesammelt und haben sie, aber sie haben nicht angegriffen. Also das heißt, auch beim Iran kann das sein, dass am Ende nichts passiert. Also ich bin jetzt gar nicht bereit, mich festzulegen oder auch nur eine Tendenz festzustellen, weil bei Venezuela haben die Falken keinen Erfolg gehabt. Ja, also erstmal abwarten, wer sich da durchsetzt. Also darum sage ich, warten wir mal ab, ob noch was passiert.
Gut, wir können es nicht sagen. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und es bleibt dann natürlich spannend. Das ist ja für jeden Tag, wenn ich die Nachrichten einschalte. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach so einer Nachricht mich sehne, aber das ist dann schon irgendwie so, aha, ich hab's gewusst. Weißt du, es ist schon wirklich so, okay, nächste Stufe und dann liest man den und den Artikel von Analysten und ich lese deine Artikel und so weiter. Ich mache mir ein Gesamtbild und dann kommt schon irgendwie so eine Tendenz durch. Also ich gehe davon aus, dass die Schraube weiter angedreht wird in dieser Richtung mit der ein oder anderen inszenierten Aktion. Und wenn es dann mal wirklich ein paar Amerikaner erwischt, vielleicht, dass die wirklich so eine Art USS Liberty-Geschichte wieder durchziehen und jemand dem Iran quasi einen falschen Angriff in die Schuhe schieben wollen. Das, aber egal. Lass uns das Thema
Ja,
mal, ja,
wir werden sehen.
wir werden
Wir
sehen.
werden sehen.
Du warst fleißig weiterhin und hast ja auch jeden Tag andere Themen aufgeschnappt und ich bin sehr gespannt gewesen auf deinen Artikel über Reporter ohne Grenzen. Also du hast dich diesem Thema angenähert, weil es heißt ja immer so, ja, die Reporter ohne Grenzen, das ist so mehr oder weniger ein unabhängiges, nicht, wie soll ich sagen, so ein Kollektiv von unabhängigen Leuten, die sich dazu aufmachen, in der Welt das Unrecht aufzudecken und die wollen sehen, was passiert wirklich. Also diejenigen, die mit dem Finger auf die Wunde zeigen oder den Finger in die Wunde legen. Aber wie immer, wenn man mal etwas genauer hinschaut, ergibt sich da wieder ein ganz anderes Licht. Und jetzt würde mich interessieren, was du dabei gedacht hast bei deinen Recherchen, wie du darauf gekommen bist.
Ja, also Reporter ohne Grenzen, das ist das ältere Thema. Ich habe jetzt die Tage Transparency International mir vorgenommen, aber wir gehen sie beide an. Bei den Reporter ohne Grenzen, das habe ich schon im März geschrieben. Und zwar geht es darum, ich hatte mir aus irgendwelchem Grund, ich weiß gar nicht mehr, worum es damals ging, hatte ich mir diese Organisation angeschaut. Ach so, nicht, das war eine Leserfrage, genau, es war eine Leserfrage. was ich davon halte. Und dann habe ich zuerst wieder mal sagen wollen, das weiß ich nicht. Und habe ich gesagt, ach, guck mal nach. Und bei mir, ich habe ja eine alte Regel. Ich gucke immer, wenn ich mir was über eine Organisation wissen will, gucke ich zuerst, wer hat sie gegründet, wer finanziert sie. So, und als ich das gemacht habe, war klar, Reporter ohne Grenzen ist ein tolles Thema. Und das will ich euch mal zeigen. Also, Reporter ohne Grenzen habe ich mir angeschaut. Und wie gesagt, war eine Leserfrage. Und die Reporter ohne Grenzen erzählen uns ja jedes Jahr wieder mit einem Ranking, wo es mit der Pressefreiheit toll ist und wo nicht. Und natürlich, ne, im Westen ist alles toll, bei den bösen Ländern ist alles doof. Das ist soweit klar. Also es das heißt, als erstes habe ich mir die Finanzierung angeguckt. So, die deutschen Reporter ohne Grenzen, also der Witz ist, die sind völlig intransparent. Du kannst eigentlich keine Informationen finden. Du findest sehr, sehr grobe Informationen. Der deutsche Jahresbericht spricht von 1,5 Millionen, die sie einnehmen, 632 davon 1000 aus Spenden und 600.000 vom deutschen Staat. So, das heißt, die Hälfte der Finanzierung, etwas über die knapp die Hälfte, kommt vom deutschen Staat. Dann habe ich mir die Dachorganisation angeguckt, die sitzen in Frankreich. Und auch da ist es völlig intransparent. Im Jahresbericht kann man aber immerhin die Sponsoren sehen. Da gibt es eine Sponsorenliste. Und dann haben wir die EU, französische Regierungs, also Fonds der französischen Regierung, schwedische Behörde für Ermittlungszusammenarbeit, eBay-Gründer, Adesium-Fonds ist auch spannend, eine nette Gesellschaft, ähnlich wie Soros und so weiter. Also alles staatliche Stellen. Das heißt, auch Reporter an den Grenzen international wird von NATO-Staaten finanziert. Natürlich darf das National Endowment for Democracy nicht fehlen, das ist ja immer dabei. Also es das heißt, wir haben eine Organisation, die sich als neutral verkauft, aber von NATO-Staaten finanziert wird und auch gegründet wird. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Da habe ich mir geguckt, okay, nun machen die eine Liste, Pressefreiheit. Wie wird denn die Liste erstellt? Und dann habe ich mir das angeguckt, da gibt es ja auf der Seite auch nett eine Erklärung. Das heißt, die schicken an Experten, die sie selbst sich aussuchen, Fragebögen. Und die Fragebögen kriegen sie zurück, die werden ausgewertet. So, und dann steht wörtlich auf der Seite von Reporter ohne Grenzen: Als Grundlage für die Rangliste hat Reporter ohne Grenzen einen umfangreichen Fragebogen an hunderte Experten auf allen Kontinenten versandt, darunter das eigene Netzwerk. Also sprich, ich frage meine eigenen Leute, von Korrespondenten, Vertretern, Partnerorganisationen, Journalisten und so weiter und so fort. Aber sie sagen gleich, es handelt sich jedoch nicht um eine repräsentative Umfrage nach wissenschaftlichen Kriterien. Ja, das heißt, die geben selber zu, ihre Liste ist völlig wertlos. Die ist nicht repräsentativ, nicht wissenschaftlich, sie sei rein subjektiv. Das schreiben sie oft auf ihrer Seite. So, aber es wird von allen zitiert. So, und jetzt muss man gucken, wer sind denn diese freundlichen Experten, die das bekommen? Das eigene Netzwerk und so weiter. Und dann kann man ja mal gucken, wer das ist. Das sind also die eigenen Leute, Kuratorium vom Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Ist das Who is Who der deutschen Mainstream-Medien? Intendant ZDF, Chefredakteur Spiegel, Leiter Redaktionsnetzwerk Deutschland von Matzak, Chefredakteur Zeit, Recherchekooperation WDR und Süddeutsche Zeitung, Chefredakteur Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Herausgeber Stern, Chefredakteur Funke Gruppe, Intendantin RBB, Vorsitzender ARD, Intendantin NDR und so weiter. Das heißt, wenn du diese Leute fragst, wie es mit der Pressefreiheit in Deutschland bestellt ist, ja, dann werden die alle sagen, super. Das ist jetzt nicht die große Frage. Und wenn du die fragst, wie sieht es denn in Russland aus, dann können die kein Russisch, waren die da und sagen sowieso, war scheiße alles. Ja, das heißt, wenn du das dann anguckst, dann verstehst du, diese gelben Staaten hier finanzieren Reporter ohne Grenzen und Reporter ohne Grenzen schreibt über die gelben Staaten hier alles super. Und über die roten Staaten, die die gelben Staaten als Gegner ausgemacht haben, sagt Reporter ohne Grenzen alles Mist. Und das mit einer Methodik, von der sie selber sagen, sie hält keinerlei wissenschaftlichen Anforderungen stand. Also gebt auf meiner Seite Reporter ohne Grenzen ein, den Artikel findet ihr sofort und lest es im Detail durch. Das ist ganz spannend. So, und dann habe ich mir jetzt letzte Tage, weil ich was über Korruption
Warte
machen
mal, Thomas,
wollte.
geh mal nochmal
Ja.
zurück auf diesen und bring mal bitte den Desktop weg. Ich möchte dich sehen, dass wir dich einblenden können.
Ach so, willst du mich wieder haben?
Ich will dich kurz
Wirklich?
sehen, weil sonst ja.
Oh, guck mich an. Wunderbar, habe ich mich jetzt
Ja,
gesehen. Ja.
das ist natürlich etwas, was mir echt Sorgen macht, weil dieses Reporter ohne Grenzen wird ja immer angeführt als ein. ein Gremium oder eine Vereinigung von Menschen, die unabhängig sind, Leute, die quasi das Herz am rechten Fleck haben, die authentisch sind, die wirklich in die Welt hinausgehen und das berichten, was ist, sagen, was ist. Ne? So das große Leitmotto vom Spiegel vor der Relotius-Affäre, so war es ja, oder es hängt ja auch bei denen im Atrium drin. Wie lässt sich das denn zusammenbringen, wenn man sagt, die sind finanziert und der quasi die oberste Elite von denen, die was zu sagen haben, da ist eigentlich nichts anderes wie unsere Massenmedien, die ja eindeutig gefärbt sind in einer gewissen Art und Weise, dann ist dieses Reporter ohne
Ja.
Grenzen eigentlich ja fürs Gesäß mehr oder weniger nett ausgedrückt.
Ja, natürlich. Also, was heißt gefärbt? Jetzt wollen wir mal, auch wenn jetzt jemand uns zuschaut, der noch nicht so kritisch ist. Unsere Massenmedien haben ja alle eins gemeinsam. Sie haben Feindbilder. So, und jetzt ist Folgendes: Wenn die Vertreter der Massenmedien bei Reporter ohne Grenzen unterscheiden, wo die Presse frei ist, dann werden sie sich selber freie Presse bescheinigen und ihren Feindbildern nicht. Unabhängig davon, wie medienkritisch ihr seid, das ist jetzt einfach Fakt. So, und natürlich, du kannst die ganze Liste knicken. Die Liste ist nicht repräsentativ, nicht wissenschaftlich, sagen sie selber. Könnt ihr auf der Seite nachlesen, auf meiner Seite, auf dem Artikel ist alles verlinkt. Und sie sind komplett finanziert von der NATO. Und in ihren Aufsichtsgremien sitzt der Mainstream und so weiter. So, natürlich ist das eine komplett parteiische Organisation. Aber das ist nichts Neues. Also ich bin inzwischen wirklich, ja, wäre überrascht, wenn es mal nicht so ist, weil alles, was uns die Massenmedien als neutrale Organisation präsentieren, nicht Bellingcat deckt Verbrechen auf an aller Welt, Ukraine, Syrien, ist finanziert von den Amerikanern, vom Council on Foreign Relations, sehr neutral. Korrektiv, habe ich ja auch einen Artikel drüber geschrieben, könnt ihr bei mir auch finden, ist ja die großartige deutsche Journalistengemeinschaft, die ganz unabhängig die Mainstream-Medien kontrolliert. Und wer da reinguckt, der sieht, Korrektiv ist gegründet von den Mainstream-Medien. Völlig offiziell. Und die Mainstream-Medien sitzen auch da wieder im Vorstand, im Kuratorium. Und wenn sie dann Zweifel bei ihren Lesern sehen, sagen sie, hey, Korrektiv, wir haben euch gerade Geld überwiesen, testet mal diesen Artikel auf Wahrheitstreue. So, jetzt ja, weißt du, was rauskommt. Und so ist das mit all dem, was sie uns in den Medien als unabhängig verkaufen. Wenn du reingehst und nur nachschaust, wer hat gegründet und wer bezahlt die Rechnung. So, dann sind all die unabhängigen Organisationen plötzlich an der NATO und an den Medien angebunden.
Und wieso
Und
funktioniert
das,
diese Nummer?
ja,
Weil die
weil keiner
wissen,
nachguckt.
weil keiner
Weil keiner
nachschaut,
nachguckt.
ja, weil
Ja,
niemand das
also ich meine,
macht.
ich habe ja nicht gezaubert. Ich muss nicht mehr Englisch können. Da steht auf der deutschen Seite der Reporter ohne Grenzen auf Deutsch steht das meiste, was ich da mache. Das musste ich nicht mehr übersetzen.
Ja, aber es ist
Aber das hast du,
Recherchearbeit. Es ist Arbeit, die du
klar.
machen musst. Du musst reingucken
Google
und.
Report, Recherche. Google, Reporter ohne Grenzen, oh, Seite, anklicken, lesen. Hallo. Also, ja, es kommt keiner auf die Idee. Ich bin ja auch nicht drauf gekommen, bis mir ein Leser eine E-Mail geschrieben hat, gesagt hat, was sagen Sie zu Reporter? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Dann habe ich mal geguckt und gesagt, oh, jetzt kann ich was sagen. Ja, du musst ja erstmal auf die Idee kommen, das zu überprüfen. Ich bin jetzt zum Beispiel Transparency International. Wer macht uns die Rangliste der korrupten Länder der Welt? Ja, weil jetzt bin ich auch nicht drauf gekommen, vor ein paar Tagen habe ich gedacht, gucke ich mir mal an. Und das gleiche Spiel, ich zeige es kurz, ich will es auch nicht so ausführlich machen, aber ich zeige es kurz, das gleiche Spiel. So, hier ist die Bezahlung, das heißt, Transparency International wird zu 88% von Staaten des Westens finanziert. 7% kommen von Stiftungen, Soros, National Endowment for Democracy, also wieder USA. Und dann noch 4% von Konzernen wie Siemens oder Versicherungen. Ganze 2% sind echte Spenden. So, die Zahlen sind auch öffentlich zugänglich. Also ich habe sie aus dem Jahresbericht und Wikipedia hat eine Tabelle und die ist korrekt zitiert. So, weiter. Wie arbeiten die? So, auch hier steht, der Korruptionsindex, bla bla, aggregiert, also es ist ein bisschen geschwulster, ich mache gleich Klartext raus. Der Korruptionswahrnehmungsindex aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen zur Wahrnehmung des Korruptionsniveaus im öffentlichen Sektor und so weiter und so fort. Ja? Also, und dann zur Berechnung des Indexes wurden 13 Datenquellen von 12 verschiedenen Institutionen verwendet, welche die Wahrnehmung von Korruption der letzten Jahre abdecken. Da geht's los. Sie decken die Wahrnehmung ab. Das heißt, um seine Liste zu erstellen, macht Transparency International Folgendes. Sie fragen 12 Institutionen, eine davon darf zweimal antworten, und die dürfen sagen, was sie so für ein Gefühl haben. Und aus diesem Gefühl von 12 Leuten mit 13 Antworten errechnen sie einen Index. Ja, also auch wieder nichts Objektives. Und auch das hier ist Copy-Paste von der deutschen Seite von Transparency International. Das ist nicht schwer zu finden. So, und das ist, also ich habe das in einem Artikel auch geschrieben, das ist ungefähr so, als wenn du den Wetterbericht nicht vom Meteorologen machen lässt, sondern wenn der Nachrichtensprecher auf die Straße geht, 12 Menschen fragt, einen davon zweimal, ob ihnen warm oder kalt ist. Und dann sagt er, das ist die Temperatur. Ja, aber genau so wird dieser Bericht erstellt. Es geht um die Wahrnehmung von Experten, die sie sich selber aussuchen, nachdem sie zu 88% von Staaten des Westens bezahlt werden. So, und die Liste dieser Experten ist auch spannend. Die habe ich hier auch noch irgendwo gehabt. Ah ja, die 13 Quellen, hier habe ich sie auch verlinkt, kann man sich direkt angucken. Ne, NATO-Lobbyisten wie Freedom House, US-dominierte Banken wie Weltbank und zwei Antworten geben darf wer? Tada, Bertelsmann. Bertelsmann wird zweimal gefragt und darf zweimal. So, und das wird uns in der Presse erzählt, Korruption in allen, die Welt ist so schlimm. Und wenn wir uns die Karte angucken, den Spaß habe ich mir, kann ich hier mal zeigen, den Spaß habe ich mir in dem Artikel gemacht. Jetzt haben wir zwei Organisationen, Reporter ohne Grenzen und Transparency International. Und siehe da, ihre Karten sind absolut identisch. Ja? Es zahlen die Staaten in Gelb oder bei Reporter hier auch in Gelb und Weiß, die bezahlen und der Rest ist böse.
Warum ist das Schwarze? Was ist da alles? Also das ist China.
Ja, das ist Reporter ohne Grenzen, da sagen sie in China, in
Ja.
Saudi-Arabien, Iran und ich, was ist das hier, Sudan oder was, keine Ahnung.
Ja.
Da ist es dann ganz schlimm, das ist dann schwarz.
Mhm.
Ja, das ist so schlimmer als schlimm. Ich meine, gut, klar, wir können in China nicht von freier Presse reden, in Saudi-Arabien schon gar nicht, alles okay. Ja, aber wie frei die Presse hier im Westen ist, während sie Zensurgesetze machen, um angebliche Fake News zu bekämpfen. Ich habe früher noch gelernt, ich bin jetzt vielleicht ein alter Sack, aber ich habe in der Schule noch gelernt, Meinungsvielfalt ist gewollt. Heute ist Meinungsvielfalt Fake News und muss verboten werden. So, da tut sich was mit Pressefreiheit nicht in einen Raum passt. Sorry. Ja, und bei der Korruption ist es ja so, und das habe ich in dem Artikel auch gleich am Anfang unter Definition, Korruption liegt erst dann vor, wenn man sich einen durch Vorteilsgewährung, also Geldbezahlung, einen Vorteil verschafft, auf den man rechtlich keinen Anspruch hat. Das Zauberwort ist rechtlicher Anspruch. Wenn ich morgen ein Gesetz so mache, dass es legal ist, habe ich keine Korruption. Erinnern wir uns an die FDP, die kriegte die größte Parteispende aller Zeiten, ihrer Parteigeschichte von 1,1 Millionen von einer Hotelgruppe und machte als erstes eine Senkung der Mehrwertsteuer für Hoteliers. Das ist Korruption, das kannst du nicht anders nennen, aber es ist in Deutschland legal. So, und deshalb ist es keine Korruption. Ja? So, Definition.
Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich zum Lachen, weißt du ja.
Ja, aber es ist legal. Parteispende ist erlaubt und dass die Partei danach etwas tut, was dem Spender gut gefällt, ist legal. Es
Was
ist reine Korruption.
mir da auch gefallen hat, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dem Artikel war, der Hinweis von dir, dass in Amerika drüben ja nur der Senator wird, der auch extrem viel Spenden eingesammelt hat. Also
Ja,
sprich,
ist das so?
jeder, der im amerikanischen Senat sitzt, ist eigentlich durch und durch korrupt, weil die von ihren Auftraggebern oder von ihren Spendern natürlich auch erwarten, dass dann jetzt gewisse Politik kommt.
Also
Und der
es gibt ja
Vergleich
tatsächlich.
dazu zu Russland, der Gedanke war, in Russland ist das
Ja.
verboten, aber Russland ist das böse, böse Land mit der schlechten Meinungsfreiheit und mit der ganz schlechten Politik und ganz übel. Und Russland und Amerika ist die Musterdemokratie. Also
Ja,
dieser
in Russland ist
Spagat, ja.
es, in Russland ist dieses Parteispendensystem in der Form gar nicht erlaubt. Also da kann kein Oligarch kommen oder eine Firma kommen und sagen, komm, ich gebe dir mal Geld für deinen Wahlkampf in der und der Höhe, so richtig viel Geld und dann, ne, hallo? Da sagen die Russen, oh, wir lassen doch unsere Politik nicht kaufen. Ja, es gibt in Russland genug Korruption, das ist ein Riesenproblem in Russland. Aber in Russland ist es auch deshalb Korruption, weil es gesetzwidrig ist. In Amerika ist es ja legal.
Ja, es
Ja,
kommt.
du musst dir überlegen, jeden, den es interessiert, es gibt ja diese Princeton-Studie, wo Professoren in Princeton ausgewertet haben, wie demokratisch die USA ist, indem sie gesagt haben, okay, was will nach Meinungsumfragen die Mehrheit der Menschen und was wird in Washington umgesetzt? Kennst du die Studie? Hast du schon gehört, oder?
Ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wirklich.
Also auf jeden Fall die Fangfrage, die ich dann immer stelle, Leuten, die es nicht kennen, ist, wie glaubst du, wie hoch ist der Anteile von Entscheidungen, die die Menschen wollen, die in Washington umgesetzt werden, in Prozent.
Und wie ist es?
Null.
Null, komplett null,
Null.
ja?
Ja, pass auf, ich suche den Link nachher raus, ich tue ihn mit in die Linkliste unten rein. Es ist eine
Ja,
tolle Studie. Muss man rein. Also es ist
okay.
wirklich, ist irre. Und das zeigt, in Amerika wird die Politik gekauft. Wenn du Geld hast, kaufst du deine Abgeordneten und die machen deine Gesetze. Ich will jetzt keine Namen nennen. Das ist, aber ich kenne also ich habe auch persönlich kennengelernt, Leute von einer großen amerikanischen Firma. Das ist eine große Weltfirma. Ehemals in Familienbesitz, war lange in Familienunternehmen, ist inzwischen natürlich auch eine AG. Und die sind unpolitisch und haben auch jetzt nicht keine politische Agenda aufgrund ihrer Branche. Aber die haben mir ganz offen beim Bier gesagt, also beim Präsidentschaftswahlkampf geben wir jedem Kandidaten 1 Million. Einfach damit uns, dann haben wir jedem was gegeben und haben unsere Ruhe. Ja? Und sollten wir was wollen, können wir auch mal klopfen. So läuft das da.
Tja, so läuft das. 1 Million ist auch für einen Politiker nicht unbedingt ein Taschengeld, weißt
Die Summe ist groß genug, um notfalls auch mal anzurufen, hallo, du vor 2 Jahren, als du, ne, jetzt bist du Präsident, könntest du mal. Ja, also hab mal im Hinterkopf, mich gibt's noch. Die tun es nicht, weil sie, wie gesagt, von ihrer Branche her da jetzt nicht sonderlich viel brauchen. Aber das ist so, zeigt, wie das System da funktioniert. Das ist jetzt wirklich, ich nenne keinen Namen, aber das ist wirklich original von Leuten, die da in Amerika eine nicht kleine Firma, die auch weltweit bekannt ist, die auch jeder, wenn ich nennen würde, würde sie kennen. So. Das ist, so läuft das dann. Aber das ist keine Korruption, weil es ist rechts, also es ist nicht rechtswidrig.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Also beschäftige mich jetzt schon so viele Jahre mit Hintergrundpolitik und Medienmanipulation und so weiter. Und so Kleinigkeiten, die eigentlich, also so, nicht Kleinigkeiten, sondern solche Offensichtlichkeiten sind trotzdem vor meinem Auge auch verborgen. Also wenn ich jetzt nicht deinen Artikel gelesen hätte, wäre mir das so in dieser Art nicht bewusst geworden. Man hat so ein gewisses Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, aber man kann es erst greifbar machen, wenn man halt wirklich genau nachschaut. So wie zum Beispiel der Blick auf Reporter ohne Grenzen oder Transparency International, vermeintlich unabhängige Institute, die quasi nur das berichten, was wirklich stattfindet. Und in Wirklichkeit ist es auch immer wieder das gleiche Framing, der gleiche Spin, die gleiche Manipulation in eine gewünschte Richtung, die uns wie die Schafe quasi auf der Herde hertreibt. So.
Ja, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Du hast ja am Anfang gefragt, warum merkt es keiner, warum weiß es keiner? Selbst du als interessierter Mensch bist nicht auf die Idee gekommen, einfach mal nachzugucken. Ja, und das war wirklich, das war 3 Minuten Recherche.
Ja,
Google, Seite
ja.
aufmachen, und dann kurz mal Jahresbericht. Dann hast du es.
Ja.
3 Klicks. Das sind 3 Klicks, dann bist du da, wo du hin musst. Und wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, polemisiert oder sarkastisch wird, dann kann man eigentlich sagen, Transparency International ist eine korrupte Organisation, die von westlichen Staaten zu 90% finanziert wird und uns erzählt, wo es korrupt ist. Am Ende ist es so.
Und es braucht ebenso feine Trüffelnasen wie deine, um auf diese Schätze zu stoßen. Ja, also man möge sich einfach ein Bild daraus machen und es selber mal nachrecherchieren oder vielleicht auch den Artikel dazu anschauen.
Und ich möchte jetzt vielleicht noch einen nachschießen, kurz zu der Bertelsmann Stiftung.
Ja, gerne, gerne.
Weil die haben wir ja nun mehrmals gesehen inzwischen gerade. Und da habe ich auch mal einen zugeschrieben, jetzt auch gerade die Tage, im Zusammenhang mit dem Transparency-Ding. Weil wir hatten eine Studie, wir erinnern uns vielleicht noch, ich komme noch mal kurz raus hier. Wir hatten eine Studie im Februar. Da wurde in den Medien berichtet, Deutschland braucht 260.000 Zuwanderer jedes Jahr bis 2060. Sonst würden wir also vor die Hunde gehen wirtschaftlich. Das war eine Studie, die wurde groß in den Medien durchgepeitscht. Im Mai wurde das Fachkräftezuwanderungsgesetz beschlossen, das es also jetzt den Leuten aus Afrika erleichtern soll, nach Deutschland zu kommen und sich einen Job zu suchen. Und schon da, und jetzt kommt der spannende Teil, schon da wurde die Studie, wie gesagt, im Bundestag plötzlich zitiert von der FDP. Die sagte, ja, wir brauchen ja mindestens 260.000 Zuwanderer, sagt ja die, ne, die Studie. Nur ist das Blöde, diese Studie war von Bertelsmann und die Studie war sowas von unseriös. Also wer sich das angucken will, ich habe gesagt, hier ist der Artikel, hier ist gleich der Link zu der Studie. Die Studie war komplett unseriös, es wurde gelogen, bis sich die Balken biegen. Das ging schon los beim Impressum, wo sie behauptet haben, dass das jetzt, also es wurde in der Presse behauptet, Das wäre eine Studie von Hochschulen und so weiter. Wenn man ins Impressum schaut, dann stellt man plötzlich fest, nee, eigentlich nicht. Das waren zwar Mitarbeiter von Hochschulen, aber in ihrer Freizeit. Das heißt, die haben vom Bertelsmann Kohle gekriegt, damit sie eine Studie schreiben. Und dann haben sie eine Studie geschrieben über die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 40 Jahren. Wie seriös kann das sein? Vor 40 Jahren war 1978. Wie zutreffend waren eigentlich Studien über die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten 41 Jahre aus dem Jahr 1978? Ja, die hatten Wählscheiben auf dem Telefon. Wenn ich Oma anrufen wollte aus Kiel nach Bremen, dann musste ich es um 20 Uhr machen, weil dann sagt Deutschland von der Tagesschau, es gab nur drei Programme, und hat Fernsehen geguckt und da waren die Leitungen frei. Die Welt hat sich völlig verändert. Niemand konnte das Ende des Kalten Krieges voraussehen. Wie sinnvoll sind Studien auf 40 Jahre in die Zukunft? Und dann, wie gesagt, die ganze Studie ist wirklich aufgebaut darauf, dann sagen sie, in Deutschland wird es, wenn die Einwanderung nach Deutschland lässt nach, weil in 2060 werden die Menschen in Polen und im Baltikum mehr verdienen als in Deutschland. Zu diesen Zahlen kommen sie, weil sie festgestellt haben, in den letzten Jahren haben sich da die Löhne mehr erhöht, kein Wunder, sie bekommen weniger. Und sie haben so getan, als wenn das jetzt 40 Jahre so weit weg ist. Also die ist komplett unseriös, die ganze Studie. Aber die wird jetzt genommen, um im Bundestag Gesetze zu machen. Und vor einigen Tagen, darum der Artikel, kam noch eine neue Studie von Bertelsmann, die wieder ins gleiche Horn gestoßen hat. Auch da hieß es dann, wir brauchen mehr Zuwanderung. Und da haben die Medien sich schon gar nicht getraut, überhaupt zu sagen, dass es von Bertelsmann ist. Da stand im Spiegel, könnt ihr alles in dem Artikel lesen, den ich gerade gezeigt habe, stand im Spiegel, es wäre eine IFO-Studie vom IFO-Institut. Blöderweise reicht ein Blick in die Studie ins Impressum und du siehst, nein, die Studie ist von Bertelsmann und zwei Mitarbeiter vom IFO-Institut, zwei von sieben Leuten, die an der Studie gearbeitet haben, waren vom IFO-Institut und war wahrscheinlich auch wieder so, dass die von Bertelsmann Geld gekriegt haben und das am Wochenende geschrieben haben. Kann ich jetzt nicht beweisen, bei der ersten Studie war es so, bei der zweiten weiß ich es nicht, aber Tatsache, vom IFO-Institut war sie nicht.
Und das ist dann aber die Grundlage der politischen Entscheidungen unserer Vertreter im Bundestag. Ja? Also
So entstehen Gesetze.
die nehmen manipulierte Studien in Auftrag gegebene Papiere, nehmen die, um ihre Handlungsweise zu rechtfertigen.
Um Gesetze zu schreiben.
Ja, und uns damit dann vor vollendete Tatsachen zu führen. Es ist
Ich
echt,
will damit
also.
nur sagen, wie mächtig Bertelsmann ist. Die schreiben also wirklich deutsche Gesetze mit solchen Studien und sie schreiben uns auch, Bertelsmann ist übrigens ein Medienkonzern, ne? Medienkonzern, der sich mit zwei von 13 Quellenangaben bei Transparency International bescheinigen kann, dass er tolle Arbeit macht als Medien. Freie Presse und so. Das heißt, Bertelsmann gibt sich selbst einen Persilschein über Transparency International.
Da fällt mir
So
das Wort
funktioniert
Echokammer ein oder Filterblase.
das. Ja, aber in der Filterblase sitzen ja wir und
Ja,
nicht die
stimmt. Tut mir leid, ich
Mainstream.
vergesse es immer. Ich vergesse es immer wieder, dass wir hier, ja, so. Ach je, okay. Ich muss mal ein
Gut,
bisschen.
ja,
Sollte ich
das
mein
dazu.
Mikro zu laut gehabt haben die ganze Zeit, tut mir das sehr leid, weil ich bin hier die One-Man-Show. Ich sitze in der Regie und in der Moderation und gleichzeitig in allem. Also ich hoffe, das passt alles. Ja, du, Thomas, dann lass uns noch ein Thema anschneiden, das wir uns auch noch vorgenommen haben. Und zwar geht es darum, ich bin ja noch nicht so weit
Ich möchte noch
gekommen.
ganz, ganz, ganz kurz, sorry, wir haben eins noch nicht genommen, was ich ganz kurz noch zeigen will, beim Thema Lobbyismus.
Ja.
Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben über die RAND Corporation. Und der ist sehr, ich will ihn nur zeigen. Wenn ihr ihn lesen wollt, lest ihn, weil der ist wirklich spannend. RAND Corporation ist ein sehr erfolgreicher oder mächtiger Think Tank in den USA. Viele kennen ihn. Und die haben ein Strategiepapier geschrieben darüber, wie man Russland in die Knie zwingen kann. Und das ist also veröffentlicht, kann man lesen. Das ist einfach insofern lesenswert, weil die RAND Corporation selber in ihrem Strategiepapier gegen Russland zu dem Schluss kommt, dass Russland sich weder aggressive Absichten hat, noch sich provozieren lässt. Und nun ist die große Frage, die sie in dem Papier stellen, wie können wir Russland trotzdem provozieren, obwohl es sich nicht provozieren lässt. Ist ganz spannend, nur am Rande auch wieder Lobbyismus. RAND Corporation ist ein Think Tank und du reißt Papier ab. Zerreißt du mein Buch oder was?
Nein, ich blätter gerade durch. Jetzt lasse ich doch. Das ist so
Nein,
empfindlich,
alles
das
gut. Also ich
Mikrofon.
wollte das nur sagen, den Artikel für jeden, den es interessiert, liest das mal. Das ist ganz spannend.
Ich habe schon mal geguckt. Ich bin ja schon in deinem Buch drin. Für jeden, der es noch nicht in der Hand hat, hier ist es nochmal.
Ich habe es auch noch
Ukraine-Krise.
nicht in der Hand.
Echt, du hast es immer noch nicht.
Nee, ich warte auf meinen Kumpel aus Deutschland, dass der mal hier rüber geflogen
Du
kommt.
musst das
Genau.
PDF lesen. Ich wollte auf ein Kapitel eingehen, das du in diesem Buch in epischer Breite dargelegt hast. Und zwar geht es um den Abschuss von MH17. Und ich möchte dann alleine mal zeigen, wo ist die Kamera? Hier, dieses ganze Kapitel, das sind hier über 60 Seiten,
73,
geht es alleine um MH17. Und es gibt neue Entwicklungen in diesem Fall, die du sicherlich auch mitverfolgt hast. Es gab nämlich eine neue Pressekonferenz oder vielmehr ein neues Treffen des JIT, Joint International, wie heißt das? Joint Investigation Team.
ja.
Also JIT ist die Abkürzung, glaube ich. Und man hat sozusagen jetzt die Schuldigen dingfest gemacht oder sich festgelegt drauf, wer denn jetzt wirklich verantwortlich ist für den Abschuss von diesem Passagierflugzeug vor 5 Jahren im Osten der Ukraine. Und wen wundert's? Es waren die Russen. Es waren
Ja.
wieder mal die Russen. Passt es mit deinen Recherchen so ein bisschen zusammen?
Ja und nein. Also wie gesagt, ich sage ja meine Recherchen sehr offen. Ich weiß nicht, wer es war. Es können beide Seiten gewesen sein. Es war ein System, ich will jetzt nicht wieder die Frage Bug oder nicht Bug. Ich weiß, da gibt es einen Glaubenskrieg drum. Meine Argumente könnt ihr auf meiner Seite lesen. Ich kenne die Argumente der Gegenseite. Möchte ich jetzt wirklich nicht diskutieren. Das ist, glaube ich, inzwischen fast schon eine Glaubenssache und keine Frage der Argumente mehr. Aber egal. Also wir haben, Tatsache ist, wir haben einen Abschuss und wir wissen nicht, wer es war. Es können beide Seiten gewesen sein und das ist, auf dem Stand stehe ich. Die jetzt präsentierten Hinweise sind insofern spannend, weil, kurz nochmal zur Erklärung, es gibt ja zwei Untersuchungskommissionen bei der Geschichte. Die erste sind die Flugermittler. Gemäß Chicagoer Abkommen. Die haben nur die Aufgabe, den Grund herauszufinden und anschließend Hinweise zu geben, wie man das in Zukunft verhindern kann. Ende. Wenn die dann etwas rausfinden, was zum Beispiel Schlamperei ist oder Straftatbestand, dann kommt der Staatsanwalt und ermittelt in der Strafsache. So, bei MH17 haben wir einen Abschuss. Das heißt, die Conclusio ist relativ klar. Schickt kein Flugzeug über ein Kriegsgebiet, dann passiert sowas nicht. Egal, wer abgeschossen hat und womit. Die Conclusio ist relativ einfach. Und dann kam der holländische Staatsanwalt Westerbicke, der jetzt seit 5 Jahren auf dem Fall sitzt. Und spannend ist ja, wenn der was präsentiert und die Sache vor Gericht bringt. Und das soll jetzt passieren. März nächsten Jahres ist die Verhandlung angesetzt gegen 4 Männer, einen ukrainischen Separatisten und 3 Russen. Die werden natürlich nicht erscheinen, aber eine Verhandlung in Abwesenheit ist in Holland möglich. Und dann bin ich gespannt auf die Beweise, die vorgelegt werden, weil man muss einfach wissen, was uns in den Medien präsentiert wird als eindeutig, Russland ist schuld und so, ist nicht ganz so. Zu der Ermittlungskommission gehören neben der Ukraine, Niederlande, Belgien, Australien, habe ich jemanden vergessen, weiß ich gar nicht, Holland sowieso, gehört auch Malaysia dazu. Malaysia ist das Land, dessen Flugzeug das war. Und Malaysia ist in dieser Kommission und Malaysia ist ganz und gar nicht einverstanden mit den Ergebnissen, die da gekommen sind. Und das habe ich dir auch mal geschrieben. Der malaysische Präsident, und das ist jetzt keine Übertreibung, das ist sein Zitat, er nennt die Anschuldigungen, die jetzt erhoben wurden, lächerlich. Das Originalwort ist ridiculous. Also er hat lächerlich gesagt. Und er hat also in einem Interview gesagt, und das habe ich alles verlinkt, könnt ihr nachlesen im Original, wir sind sehr unglücklich. Von Anfang an war es ein politisches Thema und Russland sollte ein Fehlverhalten unterstellt werden. Das sagt Malaysia, das Teil der Kommission ist und weiß, was zu verschlossenen Türen gesprochen wird. Schon bevor der Fall untersucht worden ist, haben sie gesagt, dass Russland das Flugzeug abgeschossen hat. Soweit es uns angeht, wollen wir Beweise für Russlands Schuld sehen. Bisher gibt es keine Beweise, nur Behauptungen. Das ist lächerlich. Jemand schießt und niemand hat es gesehen, wer es war, aber es wissen trotzdem alle, wer es gewesen ist. Das ist ein Originalzitat des malaysischen Ministerpräsidenten. Und ein paar Tage später hat auch die Botschafterin von Malaysia in den Niederlanden damals, also 2014, hat inzwischen einen Artikel, einen Gastbeitrag geschrieben und schlägt ins gleiche Horn, haut in die gleiche Kerbe. Ich habe den Artikel wörtlich aus dem Englischen übersetzt und sie stellt einige Fragen, kann man also alles hier lesen, erstens, zweitens, drittens und so weiter, wo sie sagt, da ist überhaupt nichts klar. Schon das Team weiß nicht, die Ermittler wissen nicht, wer geschossen hat. Wer war die Besatzung? Wissen gar nichts. Sie wissen auch nicht, wer die Befehlskette von den Leuten, die jetzt angeklagt werden, zu dieser möglichen Besatzung einer Bug wissen sie auch nicht. Sie wissen nichts. Sie haben sogar noch aufgefordert, Zeugen, meldet euch, wir haben eigentlich keine Ahnung. So, das heißt, ich bin jetzt sehr neugierig, wie der Prozess im März laufen wird, was der WSDB da vorlegt. Da werde ich sehr, sehr, bin ich sehr gespannt drauf, weil es eben lange nicht so eindeutig ist, wie uns die westlichen Medien erzählen. Wer sich die Mühe macht, mit Englischkenntnissen mal in Malaysia die Medien zu lesen, der findet ein völlig anderes.
Und vor allem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, welche Rolle dieses Flugzeug vor 5 Jahren gespielt hat. Das war die Zeit kurz nach dem Maidan, als also auch Russland mit dem Krim-Referendum Fakten geschaffen hat. Und das war mehr oder weniger ein Grund, um die Wirtschaftssanktionen gegen Russland so richtig voranzutreiben. Das war also das Blut, das fließen musste, um die westlichen Staaten in diese Richtung zu motivieren, jetzt gegen diesen bösen, bösen Staat Russland endlich vorzugehen. Ja? Das darf man
Ich
nicht
sehe, du hast
vergessen.
mal,
Ja?
ja, ich weiß, ich sehe, du hast anscheinend den Teil in meinem Buch schon gelesen, weil ich das ja sehr genau herleite, wie sich die Sanktionsdrohungen, die Wünsche der Sanktionen aus den USA seit der Krim dann aufschaukelten und die EU so richtig keine Lust hatte einzusteigen. Die haben dann so 12 Einreiseverbote verhängt und das war's. Und dann fiel das Flugzeug runter und dann plötzlich war der Widerstand der EU gebrochen und sie waren bereit, dem Druck der USA nachzugeben und tatsächlich echte Wirtschaftssanktionen einzuführen. Also es war genauso.
Das war so ein Ereignis, das man eben braucht, um die Bevölkerung von einer Maßnahme zu überzeugen. So, jetzt ist aber die rote.
Nicht mal Bevölkerung.
Ja,
Sie mussten,
sondern.
sie haben die europäische Politik überzeugt. Die Sanktion gegen Russland hat nicht die europäische Bevölkerung per Referendum beschlossen, sondern sie wurde in Brüssel beschlossen
Ja,
von den
aber
Regierungen.
du weißt, was ich
Die
meine.
wurden
Die
gebrochen.
Bereitschaft der Bevölkerung, so etwas zu akzeptieren, ohne dass ein
War auch
großes
nicht da.
Aufbegehren geht, ja.
Lies noch ein paar Seiten weiter im Buch, du wirst da Umfragen finden aus der Zeit.
Ja.
Es gab keine Mehrheit in Deutschland zum Beispiel dafür. Ja? Aber die Medien haben so einen Druck gemacht,
Ja.
aufgrund von MH17, dass die Politiker dann zusammengebrochen sind.
Erinnerst du
Es
dich
gab
an das Bild?
keine Mehrheit dafür, in der Bevölkerung nicht.
Erinnerst du dich an das Bild, wo einer der ukrainischen
Ja,
Separatisten
der
den
Teddy.
Teddybär in die Hand genommen hat? Und die Bild-Zeitung hat daraus eine Schlagzeile gemacht: Kämpfer verhöhnt die Opfer. Und wenn man dann das Video angeschaut hat, ich weiß es noch ganz genau, dann hat man gesehen, wie dieser Kämpfer von diesem Ereignis so tief erschüttert war. Der stand da in Tränen, der hat seine Mütze abgenommen, der hat diesen Teddybär an sich genommen, so nach dem Motto: Hey, da ist gerade ein Kind gestorben, wie abartig ist das denn? Ja, das war
Hat
das
sich bekreuzigt.
genau, das war genau das Gegenteil. Das war ein total emotionaler Moment für diesen Kämpfer da, der gesagt hat: Wie kann man so drauf sein, dass man unschuldige Zivilisten vom Himmel schießt und die sterben alle? Und die Bild-Zeitung hat genau das Gegenteil draus gemacht, indem sie das als Verhöhnung der Opfer dargestellt haben. Da habe ich jetzt noch so einen Zorn, wenn ich dieses Bild sehe. Und das ist wirklich symptomatisch für diese einseitige Hetze. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier sitze und in die Kamera reinschreie, weil mich das so ärgert, diese Manipulation und Gehirnwäsche, der wir tagtäglich ausgesetzt sind. Ja? Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Und das ist so plump. Das ist auch so billig irgendwie. Und trotzdem. Ah, nur weil die 8 Millionen Zuschauer haben am Abend oder bei der Tagesschau oder 6 Millionen jeden Tag, deswegen funktioniert es. Ich würde mir wünschen, wenn jetzt bei uns 6 Millionen zuschauen, ja, dann wäre es vielleicht auch mal eine Richtung, aber wenn wir auf 60.000 sind, wir ja schon glücklich, ja.
Ja, die haben wir aber immerhin.
Ja, immerhin, das ist ja auch toll, dass viele Leute da gucken und wirklich ein Gruß nach draußen. Das freut uns riesig, dass das hier so ankommt und dass da auch Feedback kommt. Und das ist ja der Grund, dass wir das machen. Aber an so Beispielen wird es für mich eben wieder so offensichtlich, was hier schief läuft. Diese ganze falsche Medienberichterstattung, es geht mir bis hier, es kotzt mich wirklich an. Und ich werde nicht aufhören, solange bis sich da irgendetwas ändert oder zumindest solange ich was tun kann, tue ich dafür was, ja.
Ja gut, ich meine, das ist ja der Grund, warum ich das meine Bücher schreibe, meine Seite betreibe und ich sage es wieder, ich würde mich freuen, also im Augenblick leben wir ja davon, dass die Medien so einen Mist machen, nicht? Das ist ja unsere Beschäftigung, aber ich bin nicht böse, wenn sie morgen aufhören würden und dann würde ich in Zukunft nur noch Reiseberichte aus Russland schreiben, hier gibt es viel zu entdecken, was ich mir gerne angucken würde. Also von daher, aber im Augenblick geht es eben nicht.
Ja, also ich lebe jetzt auch nicht von dem hier, sondern ich mache auch noch viele andere Sachen, wo ich Rechnungen schreiben
Ja,
darf.
gut,
Und
von diesem Video können wir nicht leben. Wir machen, also ich, ne, wir haben keine Spenden, wir haben keine, ich hoffe, keine, wir hatten, glaube ich, neulich mal Werbung drin,
wir
aber
haben
normalerweise
hoffentlich
nicht mal
irgendwann
das.
mal ein Geld, dass wir die tolle Ka die, das tolle Mikrofon in Moskau kaufen
Das
können.
wär's. Ich möchte ein Mikrofon, Leute.
Nicht
Ein
Moskau,
gutes.
St. Petersburg, ja.
Ja,
Ja,
schickt mir eins.
ja.
Nein, ich gehe einkaufen. Ich brauche
Also,
jetzt keine Sorgen.
MR17 ist so ein Kristallisationspunkt, wo eben dann vieles dann sich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt kommen sie wieder mit so einer Nummer. So, diese Lügen von damals, diese ganze Inszenierung, die da stattgefunden hat, wird das, der, es geht weiter in die gleiche Richtung. Das Framing wird vorangebracht und dann schiebt man wirklich den falschen Leuten wieder den schwarzen Peter zu, um diese ganze Agenda weiter voranzubringen.
Ja, also was da spannend ist, der Westerbeke, also der Staatsanwalt, der holländische, beruft sich ja darauf jetzt tatsächlich auf die Version von Bellingcat. Es wäre eine Bug aus Russland gewesen, die rübergefahren wurde. Der Bellingcat-Bericht, der ist also wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Jetzt ist Folgendes. Leider haben die das auch gemerkt. Als ich das Buch, was du da gerade hochgehalten hast, geschrieben habe, da war der Bericht noch ganz frisch von Bellingcat. Und da bestand der Original aus 10 Fotos. Ja, damals, als ich das geschrieben habe, ich habe das ja zeitnah geschrieben, 2014, 15, da bestand dieser Bellingcat-Bericht aus 10 Fotos. Bellingcat hat inzwischen das Ding natürlich aufgemotzt, die kriegen ja Material inzwischen auch vom Foreign Council. Nichtsdestotrotz belegt der Bericht nichts. Aber Westerbeke beruft sich drauf. Also ich bin wirklich richtig gespannt, und das werde ich, vielleicht fahre ich sogar nach Holland und mache Prozessbeobachtung, keine Ahnung. Ich bin gespannt auf diesen Prozess. Also ich will seine Argumentation sehen, weil bisher ist da nichts bei, was vor einem normalen Richter Bestand haben könnte und was vor den Menschen, die sich das angucken, was anderes als Kopfschütteln auslösen könnte.
Also wenn du das
Also
machst,
ich bin neugierig.
dann musst du auch unbedingt in Leipzig wieder vorbeikommen, dass wir das zusammen koordinieren. Dann musst du mal wieder bei uns an die Bar sitzen, eine neue Barcode-Sendung. Ja, so gerne ich das habe, mit dir hier über Fernleitung zu sprechen, aber noch lieber wäre es mir, wenn wir uns face to face gegenüber sitzen. Also wenn, und es wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass wir als Filmteam mitkommen und diese Berichterstattung da drüben mal vor Ort angehen. Das wäre mal noch eine Idee für das nächste
Wäre
Frühjahr,
spannend.
oder?
Können wir uns für März mal überlegen, ja.
Ja, wunderbar. So, Thomas, dann ich glaube, wir sind jetzt mit den Themen schon ziemlich weit gekommen und wir haben aber noch ein Thema, das jetzt auch irgendein bisschen mit dem Meta zu tun hat. Also nochmal so zur Erinnerung, wir sind gerade hier in dem Ende Juni. Es gibt also quasi Hitzerekorde jeden Tag. Es wird verlautbart. Das habe ich vorhin erst wieder in irgendeiner Nachrichtensendung gesehen, öffentlich-rechtlich, dass so ein Wettermann, ZDF-Wettermann, stand drunter. Ja, das ist ganz typisch und es wird jetzt auch schlimmer werden durch diesen Klimawandel. Werden diese Extremwetterlagen, wie wir sie jetzt gerade zu verzeichnen haben, noch viel, viel schlimmer werden und es wird die nächsten Jahre ganz katastrophal und Waldbrand und überhaupt. Und da müsst ihr euch jetzt drauf einstellen. Es ist ganz furchtbar. So, ja, und du hast etwas Witziges entdeckt, dass da in dieser Aktivistenszene gerade so ein Motto existiert, so nach dem Motto, wie war das, wer nicht gegen Kohle ist, der ist,
Nee, ja, was war ja,
wie wäre es
wer
mit dem
gegen
Hüpfen?
Kohle ist, der hüpft oder so irgendwie was, ja,
Also es
kommen wir
ging
gleich
darum,
drauf.
dass diese Aktivisten zum Hüpfen anfangen mit einem Spruch, so nach dem Motto, wer jetzt nicht mithüpft, der ist gleichzeitig ein Klimaleugner, ist ein Nazi oder sonst irgendwas. Und das hat dich an etwas erinnert, was du vor 5 Jahren schon mal entdeckt hast. Und wo war denn das?
Ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich sitze in Russland und bin ein bisschen weit weg von dem, was in Deutschland passiert. Ich habe das also wirklich mit viel Verspätung erst entdeckt, dass in Deutschland die Kids durch die Gegend hüpfen. Und da haben wir also Folgendes. Ich habe darüber geschrieben und habe 2 Videos verlinkt. Das eine dürfte jedem bekannt sein hier. Die deutschen Kinder hüpfen für Kohle. Ja, das kennt ihr. In der Ukraine haben 2014, als es gegen Russland, gegen Maidan etc., da haben die Kinder auch gehüpft. Sie haben die Schule geschwänzt und die Uni geschwänzt. Und damals war der Schlachtruf, also das heißt, wer nicht springt, der ist pro Moskau.
Ja, warte, Thomas, bevor du drauf drückst, mach's ein bisschen leiser. Sonst.
Ja, warte mal, ich mach's leise, einmal leiser und
So,
dann
danke.
muss ich vorspulen, weil zuerst quatscht der Kerl so viel. So, hier. Ja, also das ist das gleiche in Grün, das haben wir in der Ukraine schon mal gesehen. Ich bin völlig neugierig, wie das kommt, dass jetzt plötzlich die deutschen Kids hüpfen als Protest entdeckt haben. Ich wusste nicht, dass alle Protestierenden immer hüpfen. Ich kenne das bestenfalls aus Fußballstadien, aber nicht als Protestform. Ich habe inzwischen, muss ich noch zum Artikel Nachtrag schreiben, inzwischen hat mir eine russische Freundin, die meine Artikel auch liest, mit Google-Übersetzer, mitgeteilt, die Hüpfform ist sogar noch älter. Und zwar war das ursprünglich ein Protest russischer Nationalisten gegen Kaukasier. Also sprich, russische Nazis sind gegen Kaukasier gehüpft. Da kam es eigentlich her. Das hat die Ukraine übernommen, das waren ja auch Faschisten. Die haben dann gegen die Russen gehüpft, auch Nazis. Und jetzt hüpfen unsere Klimafreunde ganz liberal gegen Kohle. Ich finde es lustig. Also, wie gesagt, mich würde interessieren, ich stelle jetzt keine Theorien auf. Ich will mich aus dem Klimathema auch raushalten, das ist nicht mein Thema. Aber mich interessiert schon, wie es gekommen ist, dass die Kids plötzlich auf die Idee kommen, in Deutschland zu hüpfen.
Ja, spannend, was da so im Hintergrund ist. Und ich habe noch eine kleine Restinfo, oder was heißt eine Restinfo, sondern noch eine kleine Zusatzinfo gefunden. Und zwar bei dem Mann mit der heiligen Wut, Schall und Rauch, ne? Freeman, der schreibt ja auch immer mit der heißen Feder, habe ich diesen Artikel gefunden. Es geht um den Glacier Nationalpark in den USA. Da hat man jahrelang ein Hinweisschild gehabt, nämlich, dass dieser Gletscher quasi bis 2020 wieder vollkommen verschwinden wird. Man soll ihn sich doch nochmal anschauen. Und was jetzt herausgekommen ist, ja, es gibt hier oben mehr Schnee wie je zuvor. Also der Grinnell-Gletscher, das sind also Rekordschneemassen, die wir da oben sehen. Hier ist ein Foto von einem Fahrradfahrer im Sommer vor einer riesigen Eiswand. Und was hat man gemacht? Man hat jetzt einfach mal dieses Schild entfernt, weil es irgendwie nicht mehr.
Wir sehen nur das Foto nicht. Ich weiß nicht, ob das Foto schon eingeblendet hast. Wir sehen es nicht.
Du siehst es jetzt nicht, aber alle anderen können es sehen, Thomas. Ja, das ist ja,
Okay. Das ist
ich
dann wieder
sitze ja
dein
hier im
Kameratrick.
NASA-Kontrollzentrum, da bist du jetzt gerade etwa außen vor, aber ich beschreibe dir das mal.
Unehrenwert.
Also hier riesige Eismassen im Sommer auf diesem Gletscher, der angeblich jetzt sterben soll. Und dann gibt es auch noch ein Vergleichsbild vom Juni 2018 zum Juni 2019. Und man sieht eindeutig, dass da also der Schnee zugenommen hat. Und das kann man nämlich auch an verschiedenen anderen Seiten auf der Welt sehen. Hier ein kleiner Link, den ich euch dann auch noch in die Liste mit reinpacke. Die Seite heißt Ice Age Now heißt es genau, und da findet ihr hunderte von interessanten Links dazu, wie auf der ganzen Welt es eigentlich kälter wird. Oder zumindest gleichzeitig, wenn es auf der einen Seite heiß ist, auf der anderen Seite kälter wird. Hier gerade zum Beispiel Snowing in Bozeman in Montana. Kurz bevor der Sommer anfängt, haben die nochmal so einen richtigen Wintereinbruch gehabt. Und Montana ist jetzt nicht Rocky Mountains, sondern das ist weite Ebene. Da ist eigentlich auch ziemlich viel Sommer. Also nur mal so am Rande noch, dass das hier eine Geschichte ist, die für viele Leute gar nicht so nachzuvollziehen ist, dass wir nämlich auf der ganzen Welt wirklich, Moment, ich muss zurückschalten, so, jetzt sehen wir dich wieder, Thomas, dass wir auf der ganzen Welt auch Fakten dafür haben, dass es ziemlich kalt wird und nicht unbedingt so warm wird. Ich erinnere daran, dass es Kängurufotos im Schnee gibt seit kurzem in Australien. Da hat es also wirklich bis in das in die mittleren Landesgebiete reingeschneit, während die natürlich da den Winter drüben haben. Und jetzt
Ja,
diese partielle Hitze in Europa als das große Zeichen vom Klimawandel darzustellen, indem man dann auch noch die Wetterkarte extrem rot einfärbt in den Tagesschauen, damit es noch dramatischer wirkt. Das ist mal nur etwas zum Anregen. Ihr wisst, Klimathema ist unser großes Steckenpferd, aber soll jetzt nicht das große
wollte ich gerade
Schlussthema
sagen.
sein,
Also,
ja.
liebe Zuschauer, der Robert kümmert sich um Themen, unter anderem auch Klima oder Mondlandung. Das sind nicht meine Themen. Schreibt bitte dazu den Robert an und nicht hier in die Kommentare, weil wir werden diese Themen niemals vertiefen. Ich bleibe bei den Themen, wo ich mich auskenne. Und das ist Geopolitik, das sind wirtschaftliche Fragen und das ist auch Medienkritik, also was die Medien tun. Das ist das, was wir hier diskutieren. Also bitte nicht reinschreiben, oh, macht doch mal eine Klimasendung. Nein, ich kenne mich nicht aus, die macht der Robert ohne mich. Da kennt er sich besser aus und da halte ich mich raus.
Aber du gibst mir sicher recht, wenn ich sage, dass das Thema Klimawandel auch ein geopolitisches Thema ist.
Es ist auf jeden Fall ein mediales Thema. Also wir
Sehr
hatten das
gut.
bei Rezo, bei dem ich, wie gesagt,
Ja,
der
ja.
Meinung bin, dass, ne, so, also ich habe es ja auch belegt, dass ausgerechnet die Ströhrmedien ihn gehypt haben, mehr als alle anderen. Es ist ein Thema, das mich interessiert. Auch Greta interessiert mich aus Sicht der Frage, wie wird sowas aufgebaut? Weil es ist ja konstruiert. Du kannst mir
Ja.
nicht erzählen, dass sich ein Kind vor die Schule stellt und ein halbes Jahr später bei Davos zum Wirtschaftsforum darf. Ja, es ist Quatsch.
Zumindest
Sondern die stand vor der Schule, die
außergewöhnlich, ja.
Medien kamen und irgendwer hat das Ding angepeitscht. Und auch irgendwer hat das geplant. Also die suchen sich ja nicht einfach, die rennen nicht durch die Gegend und sagen jetzt, oh, da steht eine, die nehmen wir mal. Ja, und dann stottert die, was soll das? Also die wussten schon, was sie tun.
Ja.
Ja, jetzt können wir fragen, wer und so weiter. Aber mich interessiert es eben wirklich von dieser Seite her, wie wird das Ganze politisch, medial ausgeschlachtet, teilweise auch vorbereitet. Die Teile interessieren mich. Und deshalb nochmal, also ne, so andere Sachen, da hast du ja genug Foren, wo du das besprichst und wo die Leute sich dann an dich mit Fragen wenden können. Bei Tacheles geht es, wie gesagt, eher um die Sicht, was machen die Medien aus diesen Themen und nicht um das Thema Klimawandel selbst.
Okay, Chef,
Nur so am Rande, weil.
jetzt haben wir es verstanden. Alles klar.
Ja, weil ich habe das auf meiner Seite jetzt. Immer wenn ich was dazu schreibe zu
Ja,
Greta,
ich verstehe
ich
dich.
gucke das aus Mediensicht an und dann habe ich 20 Kommentare über Klimawandel. Dann schreibe ich kurz mal rein, Leute, das könnt ihr diskutieren, aber fragt mich danach nicht. Ist nicht mein Thema.
Wir haben genügend Möglichkeiten, das Thema zu vertiefen. Und
Genau,
ich
genau.
freue mich, dass ich mit dir auf jeden Fall in die realpolitischen Themen einsteigen kann. Das macht mir einen Riesenspaß und ich kann es kaum erwarten, bis die nächsten Themen auf uns zurollen, dass wir das dann in 2 Wochen wieder bearbeiten werden. Thomas, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit in St. Peterburg. Ja, nicht Petersburg, sondern in St. Peterburg. Und alles Gute für dich für den Sommer und ja, und liebe Zuschauer, das war's wieder. Eine Sendung kurz vor der 50. Mondlandung hier, Rocket Scientist, NASA-Gedächtnissendung. Das ist auf jeden Fall, was ich euch noch mitgeben möchte. Bleibt eingeschaltet, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal bei Tacheles. Ausgabe 9 war es diesmal, beim nächsten Mal dann schon das 10. Mal. Bis dann.
Und von mir noch ein kurzes Schlusswort. Leute, denkt an die Fragen über Russland. Ich würde mich freuen, sie zu beantworten. Wir freuen uns auf eine, wenn es genug Fragen sind, über eine Sondersendung außer der Reihe. Das hängt jetzt an euch. Habt ihr Fragen, schickt sie. In diesem Sinne, schwitzt nicht so viel. Ich habe ja angenehme 22 Grad und werde jetzt gemütlich diese Temperatur genießen. Ich wünsche euch was in Deutschland. Ciao.
Alles Gute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.